ich mag das jetzt gar nicht sagen, aber das war unverschämt viel schneller als der Referenzfahrer. Ja. Damit wurde der erste Tag beendet. Wir gingen irgendwie in so einen alten Pub mit Pappdeckel, dicken Wänden. Ich dusche, will runtergehen zum Essen und will so klopfen. Und im Klopfen halte ich inne, weil werde ich leider Zeuge von einem Telefongespräch, weil die konnte ich mithören, mit seinem damaligen Manager, Keke Rosberg. Und ich glaube, der war am Weinen. Und dann war mir das peinlich und dann habe ich mich weggedreht und bin runtergegangen, habe mich da hingesetzt und da kommt der runter. Also im Prinzip aufrecht ging das gar nicht, setzte sich da hin und machte, und als hätte der gerade eine Bestzeit gefahren.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Und mein Name ist Carsten Arndt und heute habe ich einen Gast, der im letzten Jahr schon hin und wieder mal auf meinem YouTube-Kanal zu sehen war und zu dem es zahlreiche Kommentare gab, dass er doch bitte einmal im Podcast zu hören sein möge. Er hat sich bei den Tourenwagen-Classics wilde Duelle mit Chris Nissen geliefert. Das war aber kein großes Problem für ihn, denn in der Vergangenheit ist er von Gegnern wie Ayrton Senna, Stefan Bellof oder Michael Schumacher abgehärtet worden. Die Rede ist von Otto Rensing. Und mit wem sich dessen motorsportliche Karriere so gekreuzt hat, ist eigentlich kaum zu glauben. Hier reflektiert er seine wirklich spannende Geschichte und ihr werdet sehr schnell erkennen, dass es eben nicht immer nur das fahrerische Talent ist, das einen in der Meisterschaft ganz nach oben aufs Podium spült. Man muss auch ein bisschen was von Politik verstehen oder von einem Manager verstehen lassen, der dann die Fäden im Hintergrund zieht. Ich denke, das ist heute vielleicht noch wichtiger denn je und dieser Podcast ist ein tolles Lehrstück für jeden, der mit einer Karriere im Motorsport liebäugelt. So, und jetzt soll er selbst erzählen. Viel Spaß mit Otto Rensing.
Wie ging das eigentlich bei dir mit der Rennerei los? Vielleicht fangen wir mal ganz früh an.
Ja, wie das losging? Ja, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Also ich versuche es jetzt zu raffen. Ich bin mit 11 oder 12, glaube ich, kam mein Vater eines Tages nach Hause und sagt, wir fahren am Wochenende zum Kartrennen. Bis dahin habe ich noch nie von Kart oder irgendwas gehört. Ich war immer schon autoaffin. Also ich sag mal, mit 6 Jahren bin ich zum Bauern gegangen, weil ich da Trecker fahren konnte. Und mit 7 oder 8 bin ich, mein Vater, wir hatten einen Betrieb, ein Geschäft mit LKWs. Und mit, ich glaube, mit 6 oder mit 7 bin ich, kleiner Knirps, kaum an die Pedale ragend, einen großen 20-Tonner LKW rückwärts in eine sehr enge Einfahrt reingefahren, wo eigentlich nur mein Vater reinkam. Keiner unserer Fahrer, die mussten das Auto draußen auf der Straße stehen lassen. Also der Vater und der kleine Knirps fuhren große Sattelzüge da rückwärts rein. Wie gesagt, dann Kart, da habe ich einen Freund von meinem Vater, ein Freund von meinem Vater fuhr Kart mit seinem Sohn. Die hatten einen Kart von Jörg Müllers Vater. Deswegen, also da kommen auch Namen drin vor. Ewald Müller, der Vater von Jörg Müller, war damals zu dieser Zeit ein sehr guter Kartfahrer. Und so bin ich ans Kart gekommen, bin dann, glaube ich, 2 Jahre mit diesem Typ. Ich habe mich mit dem Sohn von diesem Freund von meinem Vater angefreundet, nur weil der Kart fuhr, und habe dann da jede freie Minute mit dem geschraubt und war damit zufrieden. Ich war dabei und habe geschraubt und hatte Spaß daran. Und eines Tages, und das musste ja passieren, haben die mich in so ein Kart gesetzt. Und dann ging die Geschichte anders weiter. Dann wollte ich auch, und alle anderen, die das gesehen haben, gesagt, boah, der Junge hat ja Talent, da müsste man und so weiter. Und mein Vater wollte aber eigentlich nie. Dann hat er mir aber im Prinzip, ich war 15, 1977, bin ich das erste Jahr gefahren, also kann man jetzt ausrechnen, habe ich zu Weihnachten Go-Kart bekommen, ein altes Kart, ein abgelegtes, abgefahrenes Kart von Ewald Müller tatsächlich, ein Landia, mit der Ansage, hier ist das Kart, da sind Reifen drauf, da ist alles dran. Damit gehen wir hin und wieder mal fahren. Aber wir machen das nicht so wie die. In 2 Jahren haben wir sehr viel gesehen. Ich habe Van Ommen, Bernd Schneider da schon kennengelernt. Die haben da Krieg geführt. Also mit Geld haben die da sich eingekauft und haben da Geld ausgegeben und haben da Wettbewerbe, also Wahnsinn. Mein Vater hatte Angst davor, weil das war teuer. Und er hat gesagt, so machen wir das auf keinen Fall. Kart, wir gehen mal fahren und dann ist es das. So, und jetzt kürze ich stark ab. Und dann bin ich im ersten Jahr, weil es billiger war, sind wir in den Verein, in Niederkrüchten, also in einen Club beigetreten. Wie gesagt, weil es billiger ist. Weil sonst musstest du, glaube ich, pro Tag 50 Mark bezahlen. Und so konntest du mit 300 Mark quasi fahren, wann du wolltest. Fand mein Vater, war clever. Er hatte nicht auf dem Plan, dass du im Club dann auch eine Clubmeisterschaft mitfahren kannst. Hat er sich wahrscheinlich nichts bei gedacht. Ist im Preis mit drin, also hat er mich da fahren lassen. Ich wurde aber Clubmeister. Und dann waren die ganzen Leute, die das dann eben verfolgt haben, die waren, meinem Vater ging die ständig auf den Geist, und der Junge ist gut, da musst du was machen. Mein Vater hat aber im Prinzip jeden Umweg, der nur irgendwie ging, geschafft einzuschlagen. Also wir sind dann irgendwie weiter und gezwungenermaßen, aber immer zu Leuten, ja, der macht es noch billiger und da könnte es noch günstiger sein. So, und dann dauert der Weg natürlich ewig lang, aber das hat dazu geführt, irgendwann war ich in der Reihenfolge dann hinter Jörg van Ommen bei einem deutschen Karthersteller. Sozusagen, als der Jörg aufhörte, rückte ich nach mit den bis dahin eingefahrenen Erfolgen. Also ich habe das jetzt alles weggelassen, aber ich war dann hier und da erfolgreich, und dann rückte ich nach, und dann war ich quasi der Nummer 1 Fahrer in Mach 1 Kart aus Meimsheim, also in der Nähe von Stuttgart. Und ab da habe ich im Prinzip im Kartsport, also ich kann mich wirklich nur erinnern, hört sich jetzt bescheuert an, aber wir sind jedes Wochenende mit keine Ahnung, mit 5, 6 Pokalen, mit 6 Grenzen nach Hause gefahren. Ich habe eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. In der Zeit bin ich 2-mal deutscher Meister geworden, 1-mal Vizemeister. Ich bin dann Europameisterschaft, Weltmeisterschaft gefahren und bin in der Zeit bis 1984 dann eben auf alle getroffen, die in diesem Zeitraum irgendwie was, also Senna, Bellof, Schneider, Bühler, Frenzen sowieso, Nadi, ich weiß gar nicht, wer alles dabei war. Die waren alle meine Gefährten schon in frühesten Jahren, als ich dann quasi aus deutscher Sicht, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einer der besten, wenn nicht vielleicht sogar der beste Kartfahrer war. Ja, und dann war die Geschichte aber eigentlich wieder zu Ende gedacht. Kartfahren fand jetzt schon statt, viel intensiver, als mein Vater das jemals sich hätte.
Das klingt auf jeden Fall so, ja.
Dazu muss ich dazu sagen, er ist dann finanziell auch ein bisschen geschont gewesen, weil im Laufe der Zeit kamen dann eben auch Partner dazu. Ich hatte einen Reifenvertrag mit Bridgestone, also ich glaube 5 Fahrer auf der ganzen Welt hatten einen Reifenvertrag mit Bridgestone, wodurch du dann im Prinzip an Material, an Reifen kamst, die kriegte keiner. Und die waren auch erforderlich, um überhaupt da mitzutun in der Weltelite. Und ich war einer davon. Und das war halt dann auch finanziell, war das Reifenthema eines der größten Posten. Und daneben eben Motoren. Und beides waren eben Partner. Also das war abgedeckt durch anderes. Okay. Und insofern ging das dann weiter. Wie gesagt, aber Kart war dann begrenzt. Und ich, wie gesagt, bin 1980 und 82 oder 82 und 84 deutscher Meister gewesen. Also auch hinter. Andere hätten ja nach dem ersten Titel gesagt, jetzt geht's weiter. Mhm. Für mich gab es kein Weiter. Und dann kamen im Prinzip Leute wie Volker Weidler, Bernd Schneider, ich weiß nicht, Bellof, Stefan Bellof, nicht unglaublich eben vergessen. Ich bin gegen ihn gefahren. Klar, wir sind gegeneinander gefahren.
Ist dir schon so aufgefallen damals, zu den Zeiten? Oder? Ja,
Stefan Bellof war 1980 deutscher Meister und nicht 82, glaube ich. Also das heißt, also, da gibt es viele Anknüpfpunkte, wenn man so will. Jedenfalls war dann wieder gedacht beim Kart, aber absolut Ende. Jetzt fuhren die ganzen Jungs Autorennen. Mhm. Stefan Bellof, ich sage jetzt mal, wir sagen jetzt mal 1984, ich weiß nicht, ob das sich halt ungefähr so ergibt, aber ich glaube 1984 und saß Bellof und Senna schon in Formel 1 und fuhren dieses Monaco-Rennen, wenn ich jetzt nicht ganz 84, daneben liege.
Ja, 85.
Ja, und da fuhr ich. Ja, und dann kam natürlich immer so diese Rückkopplung, ja, aber Moment, die sind auch, also die Welt ist damals, oder der Welt, der Motorsportwelt ist, glaube ich, damals zu diesem Zeitpunkt erst bewusst geworden, der gemeinsame Nenner dieser herausragenden Fahrer Senna Bellof, die kam aus dem Kartsport. Also war die Rückkopplung dann auf einmal auch da, dass die Leute sagen, Moment, da müssen wir uns ja bei dem Kartsport genauer angucken, wer da gut ist, weil das sind ja dann die zukünftigen Bellofs und Sennas. Mhm. Und so kam es dann tatsächlich, dass durch irgendjemand rief mich an, habe ich noch nie gehört, den Namen, und frug so ungefähr, das war glaube ich 1984, ja, ich bin der sowieso Hans Thies Schmidt, also ein ganz komischer Name, der allerdings im Motorsport in der MSA, glaube ich, macht, hatte der eine eigene Kolumne oder sowas wie eine Kolumne. Der rief mich jedenfalls an und faselte irgendwann von Formel fort und ob ich keine Lust hätte und so weiter, und er hätte ein Team und einen Hersteller. Ja, ich habe das meinem Vater erzählt und er sagte, ja, wer bezahlte? Ich sage, keine Ahnung, beim nächsten Mal frage ich den mal. Ja, und dann ging das in der Kurzform, ging es eigentlich im Wesentlichen nachher darum, und das war eigentlich, ja, eigentlich witzig oder auch entscheidend. Die haben mir mehr oder weniger dann ein Schriftstück vorgelegt, ich sollte beim Formel Ford Festival in Brands Hatch, wer sich ein bisschen im Formelsport auskennt, der weiß, das ist die Weltmeisterschaft der Formel Ford, also das ist das Größte, was du in der Formel Ford fahren kannst. Der bot mir an, da mein erstes Rennen überhaupt im Auto zu fahren. Also eigentlich im Nachhinein totaler Irrsinn und Schwachsinn. Dann gab es einen Zettel oder einen Vertrag, da stand drin, sowieso fahren wir dahin und so weiter und Schäden bezahlt, der das kaputt macht. Dann hat mein Vater direkt gesagt, pass auf, kannst du direkt wieder zurückschicken. Ist ja gar nicht kalkulierbar.
Ja.
Hier habe ich den mit wieder zurückgeschickt und gesagt, nö, geht's doch nicht. Also Schäden selber bezahlen, also entweder muss da irgendein anderer für aufkommen. Ich bemühe mich, keine zu verursachen, aber so machen wir dann. Ja, dann kam die tatsächlich wieder zurück und haben gesagt, ja gut, das streichen wir. Also mit anderen, die wollten, dass ich da fahre. Ja. Dann sind wir, glaube ich, eine Woche vorher dahin, haben eine Woche getestet mit einem uralten Kasten. In diesem Jahr ist Johnny Herbert ist an dem Wochenende Meister geworden. Okay. Roland Ratzenberger fuhr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier unser Mark Hessel mit dabei war. Also viele, aber auch sehr viele, wie gesagt, Johnny Herbert, Bertrand Gachot, dem Michael Schumacher seinen späteren Einstand zu verdanken hat und so weiter. Also wie gesagt, sehr, sehr namhafte Leute, mit denen ich irgendwie immer zu tun hatte. Ich kürze wieder ab. Wir sind montags da angetreten. Die fuhren natürlich mit dem feinsten, neuesten Material. Ich fuhr mit einem 3 oder 4 Jahre alten Auto von einem Hersteller, den kannte keiner. Bert Ray, also Ray. Okay. Die Marke, also man kannte Van Diemen, man kannte Raynard, das waren die Großen. Ne, da fuhr jeder, der was auf sich hielt, hatte sowas. Ich fuhr mit einem Ray aus 4 Jahre rückwärts. Also dienstags hat es, glaube ich, geregnet. Und dienstags war plötzlich ein Deutscher mit einem Auto vollkommen irrwitzig schnellster in einer Session. Otto Rensing mit einem Ray.
Ja.
Dann lief da natürlich irgendwie alles zusammen und Riesenaufwand. Ich kam mir ehrlich gesagt auch ein bisschen klasse vor. Und dann gab es wieder eine Trockensession und dann habe ich das Ding erstmal eingeplant. Und dann kam dieser Passus zum Tragen.
Ja, okay.
Keine Schäden. Das Team ist nach Hause gefahren. Danach habe ich es nie mehr gesehen. Finanziell wahrscheinlich ruiniert. Aber dieser Hersteller, dieser Bert Ray, der hatte mittlerweile scheinbar irgendwie so viel Gefallen dran gefunden, dass der tatsächlich mir noch so ein Kübel. Also der hatte noch so ein Ding stehen und dann kamen die am nächsten Tag und bauten ein neues Auto auf. Zwar wieder so ein altes Ding, also für mich das gleiche, wie ich vorher hatte. Und dann ging die Geschichte weiter. Bis zum Wochenende. Ich bin im Halbfinale irgendwie auf Platz, weiß ich, 12 oder 13 mit irgendeinem Amerikaner in Paddock Bend ist der mir irgendwie innen reingefahren, Räder sich verhakt und abgeflogen. Bis dahin bin ich gefahren. Und das war so der Anfang, der eigentlich auch nie hätte stattfinden dürfen. Also Autorennen nach Kart. Wie gesagt, mein Vater hat immer gesagt, kein Kart, nur ein bisschen. Es wurde viel mehr. Der hat gesagt, auf keinen Fall Autorennen. Und es wurde Autorennen. Ja, und so ging die Geschichte dann weiter.
Wahnsinn, also echt beeindruckend, die Kurzfassung. Wann war dieser Moment, wo du gesagt hast, so jetzt wird das eine Profikarriere? War das da schon in dem Moment?
Nein, der Moment, der kam 2 Jahre später, weil nach diesem Formel Ford Einstieg Brands Hatch daraus resultierend wollten diese Ray-Leute, die wollten auf den deutschen Markt und die haben dann tatsächlich ein neues, aktuelles Auto gebaut und damit bin ich dann 1985 in der Formel Ford eingestiegen. Das war wieder mein Vaters größte Sorge, aber wie viel kostet das denn und so weiter, weil ich mein Geld spielt immer eine Rolle, aber das war sehr, 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 sehr überschaubar. Ich meine, wir hätten irgendwie was ausgehandelt. Also die wollten dann wirklich mit der Gewalt, also die anderen wollten dann, dass ich fahre, aber natürlich haben die natürlich versucht, so viel wie möglich da rauszuholen. Ich glaube, es waren 30.000 Mark für eine Saison Formel Ford. Das ist immer noch nichts.
Ja.
Und mein Vater, dem muss ich die aber trotzdem auch loseisen. Und da war so eine, ich war zu dem Zeitpunkt, wir reden jetzt über 1900, was habe ich gerade gesagt, 85, da war ich 23. Ich hatte gerade eine Banklehre abgeschlossen. Also ich stand ein bisschen im Leben, hatte mit Geld und Verhältnissen zu tun. Wusste genau, dass das, was ich am Wochenende verbrate, ich zu dem Zeitpunkt mir gar nicht vorstellen könnte, das selber anzuschaffen, zu verdienen. Und deswegen habe ich mit meinem Vater irgendwie so ein Männergespräch geführt und das hatte auch noch eine Vorgeschichte von einem Bekannten von ihm, der mal irgendwie so gut schoss, dass er fast so hätte zur Olympiade gekonnt, aber selbst der Vater von diesem Jungen hätte das nie gemacht. Das hatte mein Vater mir mal erzählt.
Okay.
Mit dieser Geschichte habe ich meinen Vater dann quasi gefangen und habe gesagt, pass auf, du erzählst mir immer hier von deinem Freund Seibert mit dem Sohn, mit der Olympiade und was wäre daraus geworden, wenn man es probiert hätte, man weiß es nicht. Sollen wir nicht jetzt, wo diese Chance auf dem Tisch liegt, uns einfach diese 30.000 Euro als letzte Investition in meine Karriere verabreden? Du zahlst das nochmal, ich mache das und danach muss ein Wunder passieren. Mhm. Entweder kommt dann irgendeiner und finanziert weiter oder ich höre auf.
Mhm.
Das war die Verabredung. Und der dann kam, war Mitte der Saison 1985, kam ich im Sommer. Da habe ich in Stuttgart bei diesem Karthersteller tatsächlich gelebt und gearbeitet.
Bei Mach 1.
Bei Mach 1. weil 1984 war die Weltmeisterschaft in Deutschland und ich wollte wirklich mit der Gewalt, also das war mein größtes Ziel, Weltmeister zu werden. Mhm. Deswegen bin ich da hingegangen und das überschnitt sich jetzt oder war dann eben nicht abrupt zu Ende, sondern weil ich mich da auch wohl gefühlt habe, habe ich dann noch ein halbes Jahr, also diese erste Hälfte des Jahres da gelebt. Und während ich dann da gelebt habe, komme ich irgendwie abends nach Hause und ich habe in so einer WG gelebt. In der Nähe von Boss ist das. Da waren also viele Textilstudierende, die hatten irgendwas mit Boss zu tun. Und wir lebten in so einer WG und dann sagt der eine, irgendwie so einer aus Aschaffenburg, ey, hör schon mal, da hat einer angerufen mit einem österreichischen Dialekt, sollst du mal zurückholen? Ich sagte, ja, wie angerufen? Ich hatte keine Idee. Es stellte sich dann raus, Dieter Stappert, Chef der BMW Motorsport aus München, war also dann am Telefon, also den hatte ich dann noch dran. Hallo, hier ist Dieter Stappert, wissen Sie, wer ich bin? Ich sage, ja, ich glaube schon. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, meinen Sie, könnten Sie sich vorstellen, auch mal mit einem Dach über dem Kopf zu fahren? Rainer Braun hat wohl einen sehr guten Draht, also das war ja früher so Netzwerke, ne? Ich meine, Rainer Braun, weiß ich, der war ein Fan von Stefan Belloff und so weiter. Und Rainer Braun, so habe ich es mal gehört, hat natürlich auch die Formel Wort kommentiert und irgendwie hat er wohl gesagt, da ist einer, der hat zwar das erste Rennen schon am Dach gelegen, aber irgendwie müssen wir mal gucken, der fährt mit dem Auto, wo eigentlich keiner mit irgendwie was reißen kann, aber fährt der mit und vielleicht guckt, so muss das vermutlich gelaufen
sein. Viel eingefädelt.
Auf jeden Fall hat er scheinbar den Namen da fallen lassen. Jedenfalls Dieter Stappert hat zum Telefon gegriffen oder die Initiative ergriffen, hat mich angerufen, hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte und in dem Moment, wo der mich gefragt hat, weil die Frage war ja, wann hast du dir vorgestellt? War das für mich die Antwort auf die Verabredung mit meinem Vater? Ne, irgendwas, ich wusste ja nicht, was passieren soll. Ich hatte ja keine, war einfach so gesagt, irgendwas muss passieren. Ich hatte keine Idee, was das je sein könnte. Aber in dem Moment, wo der am Telefon war und ich wusste, der Rennleiter von BMW ist am Telefon, hatte ich auf einmal einen Plan. Ich glaube, danach habe ich, glaube ich, mit den Jungs meine allererste Zigarette gepafft. So, weißt du, so, wo man heute eine Zigarre anmachen würde und habe so gedacht, ja, das könnte sein.
Ja.
Das war der Moment.
Und um was für ein Auto ging es da mit Dach? Also war das BMW Junioren-Team? Oder?
Nee, da ging es darum, also die, jetzt muss ich ein bisschen weiter. Tourenwagen Europameisterschaft fand am irgendeinem der nächsten Wochenende in Zolder statt. Mhm. Und die Verabredung lautete, ob ich mir vorstellen könnte, dann an einem Donnerstag da mal hochzukommen und dann mal mich in so ein Auto zu setzen, um mal zu gucken, ob ich damit fahren wollte, könnte und so weiter. Und ich bin dann hochgefahren nach Zolder und weiß jetzt nur noch bruchstückeartig. Ich glaube, das war das Auto, das René Lézard Auto von Winnie Vogt. Das wurde zusammen mit dem Markus Österreich in der Tourenwagen Europameisterschaft und auf dem Auto bin ich ein paar Runden gedreht. Ich meine, ich weiß das jetzt alles nicht mehr genau, vielleicht gibt es Ergebnisse, die strafen mich jetzt lügen, aber ich meine, ich wäre tatsächlich schneller gewesen wie die beiden und habe für so viel Wirbel gesorgt, dass der Dieter Stappert jedenfalls danach, ich bin danach nach Hause gefahren mit dem Bewusstsein, dass der gesagt hat, das war super, BMW Junior Team habe ich vor und du bist dabei.
Okay.
Die Geschichte wurde allerdings halt etwas holpriger, weil das war jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Mai, Juni frühestens. Ich habe dann die ganze Zeit gedacht, okay, der Plan steht, alles läuft und dann in dem Jahr wurde Dieter Stappert aus irgendwelchen mir nicht bewussten Umständen geschasst bei BMW. Der verlor seinen Job, der war raus und damit war natürlich auch mein Traum erstmal wieder zerplatzt, der sich dann aber irgendwie doch noch zum Guten fügte, als dann sehr spät im nächsten Jahr, also 1986, ich meine irgendwie im Februar oder März erst, und die Saison ging, glaube ich, Mitte oder Ende März los, plötzlich BMW Motorsport tatsächlich nach, ich weiß nicht, vielen Versuchen da anzurufen, mich ins Spiel zu bringen und immer wie wurde man abgewiesen, als wenn man irgendein Wildfremder wäre. Also okay. Die Geschichte war eine ganz andere, als so wie sie nach Zolder zu Ende ging. Und also eine Riesenblase zerplatzte und in allerletzter Sekunde gefühlt plötzlich, ja, hier ist Karl Klee, BMW Motorsport, ich verbinde sie mal eben mit Wolfgang-Peter Flohr, unserem Boss von der Motorsport GmbH. Der wiederum kurz setzt sie in Auto, kommen Sie mal runter nach München, wenn Sie wollen, ich möchte mal mit Ihnen sprechen oder möchten Sie oder ich lade Sie ein. Ich da runtergeradelt und dann weiß ich noch den letzten Satz, wie der so zu mir sagte, ja, also ob ich mir das vorstellen könnte, also jetzt die Tourenwagen Europameisterschaft zu fahren im Stützer-Team mit Dieter Quester zusammen und für 2000 Mark pro Rennen, ob das jetzt irgendwie meine, also und der hat sich dann wahrscheinlich so ein bisschen geschämt und sagt, also ja und Spesen gibt es natürlich extra und dann kriegen sie einen Dienst, also er versuchte das dann auch noch so ein bisschen aufzupäppeln.
Ohne Mark jetzt schon
ja gesagt, schon, ne? Ja, ich hätte schon so ja gesagt, nach den 2000 Mark sowieso und dann versuchte er immer noch so, weißt du, und dann kriegst du so wie bei QVC, ne? Und dann dann kriegen sie aber noch das dazu und das dazu. Und da weiß ich noch, dass ich mir also wirklich verkniffen habe, mir das anmerken zu lassen. Ich habe also versucht, so ein Pokerface und so, ja, ja, wäre schon okay und so. Ne? Und dann weiß ich noch, da bin ich irgendwie da rausgelaufen und habe gefragt, wo da eine Toilette ist. Habe geguckt, mich wirklich überall umgeguckt, unten geguckt, ob da immer ja keiner irgendwie sitzt, dass noch jemand anders im Raum war. Und dann habe ich da irgendwie so einen richtigen Seufzer oder Juchzer losgelassen und also, ne, so, ja, wie... Ja, ja, das war. Und bin dann tatsächlich schon aus München mit dem Dienstwagen abgereist nach Hause. Und bei uns zu Hause, wir haben 325i damals mit, okay, also, nach, also mit allem Schnickschnack. Also,
Wahnsinn. Was bist du für ein Auto gefahren in der Tourenwagen-Europameisterschaft?
Das ging los mit einem Schnitzer-Coupé, also wie gesagt, mit Dieter Quesser zusammen. Also, das Team war Gerhard Berger mit Roberto Ravaglio,
okay.
Nummer 1 Auto. Und das zweite Auto fuhr eben Dieter Quesser mit Otto Rensen. Allerdings, glaube ich, nur 2 oder 3 Rennen, weil der Dieter Quester, der ging mir so auf den Sack. Oder ich ihm.
Ja,
Dieter Quester war damals schon quasi auf der Abschlussliste, aber war natürlich bestens vernetzt. Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, mit einer Vorstandsfrau verheiratet gewesen. Also der hatte jedenfalls politisch da einen mega Einfluss. Ich war ein junger Kerl, hatte von Tun und Blasen keine Ahnung. Und wie gesagt, wurde aber mit dem Typ da konfrontiert und die machten alles, ich meine, ich habe Kartsport sehr lange gemacht und eben sehr erfolgreich auf allerhöchstem Niveau und habe das selber, also ich war auch ein kleiner Teamchef. Natürlich hatte ich keine Ambition, mich da jetzt so zu sehen, dass ich jetzt da bei BMW irgendeinem was vormache. Aber die haben Dinge gemacht, da habe ich mich ständig gefragt, wie kann man so dämliche Entscheidungen treffen? Und das Ganze ging allerdings auch immer ganz vehement von Dieter Quester aus, der also immer, also bis es dunkel wurde, hatte der immer noch eine Änderung, noch eine Änderung, noch eine Änderung. Ich weiß, vor dem ersten Lauf in Monza habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Runden in einem Tourenwagen gesessen.
Okay.
Nicht mehr. Und in allerletzter Minute am Vorabend, ach so, ja, Moment, der muss ja auch noch fahren. Ja, dann lass den eben auch noch mal. Also, die machen jetzt gleich zu, beeil dich mal, dann bin ich so raus und bin eine Runde rumgefahren, haben sie mich schon wieder abgebrochen. Also, abartig, so gut und das. Und da habe ich dann aber allerdings mich, also ich habe dann mich später bei Wolfgang Peter Flohr mehr oder weniger darüber ausgelassen, dass ich mit dem Typ da also überhaupt nicht herangekommen und das überhaupt nicht gewohnt bin. Also, ich könnte so viel mehr, wo ich aber nie dazu, also ich hatte das Gefühl und wusste natürlich aus meinen bis dahin geleisteten Sachen, dass ich meinte, da kann ja jetzt nicht sein, dass ich hier nur hinterher fahre. Ich wusste ja gar nicht in dem Auto. Ich hatte Angst vor dem Auto. Mhm. Vor diesem Riesenteil und nach 2 Runden. Also wie gesagt, ich bin 2 oder 3 Runden nur gefahren und dann bin ich Tourenwagen-Europameister in so einem Riesending da gefahren. Ich habe mir in die Hose gemacht fast.
Das glaube ich.
Und kam mir vor wie so ein, keine Ahnung, also wie ich hab immer gedacht, wo ist hier die Ausfahrt, dass ich mich irgendwo anders schämen kann. Aber alles eben mit Vorsatz. Und dann habe ich gesagt, die haben sie nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, habe ich zum Flur gesagt, Flo, das geht so nicht mehr weiter, weil ich komme mir so und so vor. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich meine, der hätte mich jetzt auch ausschmeißen können, mit dem Motto, friss oder stirb, was hast du jetzt hier zu sagen? Aber irgendwie hat er dann, im Nachhinein habe ich sowieso gedacht, dass er irgendwie einen Gefallen an mir hatte, aber kommt später dann, wenn man drüber spricht. Dann hat er jedenfalls gesagt, okay, dann modeln wir das hier um. Ich glaube, so ist der Alfred dann für mich mit dem Quester gefahren. Der hat mir neulich mal die Geschichte erzählt, die kannte ich gar nicht, wie er dann mit ihm umgegangen ist. Er hat das cleverer gemacht oder besser scheinbar. Und ich bin dann zu Linda gegangen und bin dann im Prinzip mit einem 325er, mit wechselnden Partnern, mit Christian Danner unter anderem, mit ich glaube Franz Dufter war mal dabei, also mit Volker Striezek. Und wir haben dann auch, ich habe also Tourenwagen Europameisterschaftsrennen, ich weiß nicht, 1 oder 2 gewonnen, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich weiß, ich habe mit dem Volker Striezek zusammen in Jarama, das weiß ich, gewonnen und andere Sachen. Aber so verlief sich das dann von Schnitzer weg zu Linda. Und nach der Saison habe ich dann um die Auflösung meines Vertrags gebeten. Das hat es auch selten
zu dir ausgegangen.
Ja, ja. Also wenn ich jetzt heute mit dem Wissen von heute und sehe, was danach auch mit den M3s, habe ich neulich erst ein altes Buch gesehen und gedacht, vielleicht hätte man doch anders machen können.
Vielleicht.
Aber ich war wirklich, ich war sportlich, ich wollte Formel 1 fahren. Also ich wollte
Formelsport.
Ja, das war im Prinzip war das natürlich eine gute Gelegenheit. Die hatte ich mir aber besser vorgestellt. Mhm. Das Erlebnis mit Team, Sport, mit und dann mit einem wie Questa. Ich meine, ich hätte ja auch einen tollen Teamkollegen bekommen können, ne, der mir was beigebracht hätte oder mein Mentor gewesen wäre. Aber der war ja genau das Gegenteil. Der hat ja versucht, mich fertig zu machen oder an mir sich groß und zu machen und, okay, und noch um sein Überleben.
Hätte vielleicht Angst zu fahren, dass da jemand kommt.
Ja, nein, der war auf der Abschlussliste. Also die, also das war ein offenes, ausgesprochenes, also alle außer ihm wahrscheinlich wussten, dass das ne, so nach dem Motto, ich weiß nicht, die hatten ihm wahrscheinlich schon zum fünften Mal gesagt, aber das ist jetzt deine letzte Saison.
War schon über 50 da.
Das ist deine letzte Saison. Ne? Und dann hat er wieder eine und nochmal eine drangegangen und nochmal eine drangegangen und jetzt kriegt er quasi den Junior Rensing an die Seite gestellt und sollte dem was beibringen und der hat nur gesagt, pass auf, ich zeige euch mal, wie gut ich bin und wie schlecht der andere ist. Okay, ich muss ja noch ein Jahr bleiben. Ich meine, der ist ja bis heute fährt er noch. Ich meine, der hat das Jahr.
Und da hast du um die Auflösung des Vertrags
gebeten? Dann habe ich quasi tatsächlich den Flor irgendwie gebeten. Ich sage, Flor, das ist alles super, aber das ist nicht meine Welt. Ich bin noch bin ich jung. Da wird Formel gefahren, mein Ziel Formel 1 oder wie auch immer. Also ich würde jetzt gerne Formel 3 fahren oder probieren, ob ich da irgendwie weiterkomme. Dann hat der, also wir haben ein langes Gespräch. Der hat dann auch irgendwie so Sätze gesagt wie, ja, fänd er klasse, also fänd er gut, also so ein Engagement. Also, ne, also er hätte auch noch nie jemanden gehabt, der jetzt wirklich so einen BMW-Vertrag um die Auflösung gebeten hätte, weil da gibt es ja gutes Geld und quasi so die Rentenversicherung drauf, tendenziell, wenn man kein Besteck klaut. Aber ne, fänd er gut und so weiter. Ja gut, und dann ist das allerdings so eine Geschichte wie immer. Also ich bin dann Formel 3, bin ich glaube ich in dem Jahr auch noch zwei oder drei Formel 3 Rennen gefahren. Wieder mit Markus Österreich, also den uns beide verbindet auch viel, in dem Team, wo er quasi eine ganze Saison fuhr, mit einem Sponsor, der mich vorher in einer anderen Geschichte quasi aussortiert hat. Wir können jetzt stundenlang erzählen, nicht die Geschichte jetzt auch noch erzählen, mache ich. Aber auf jeden Fall führt es dazu, dass ich glaube sogar in einem Rennen, was entscheidend war, gegen Chris Nissen, mich mit einem uralten Auto relativ gut im Regen geschlagen habe, worauf dann im Prinzip im nächsten Jahr ich einen festen Deal kriegte. Also ein Deal heißt, jemand hat bezahlt. Für mich. Bin dann noch ein Jahr Formel 3 gefahren, bei Kaufmann und danach das Jahr bin ich dann ins VW Werksteam in die Formel 3 aufgestiegen und so, und dann war ich wieder voll in der Spur eines Formelfahrers, ne? mit allen Voraussetzungen, dass du bis zum Ende vielleicht kommst. Das war zuerst war das Wintershall, also ich bin lange dann auch in der Formel 3 hängen geblieben, alles immer kompliziert. Ich bin dann 1988 bin ich hinter Jockel Winkler, Vizemeister, knapp geschlagen, aber Vizemeister geworden. Habe in Macau das Weltfinale gewonnen. Also nicht das Ganze, sondern aber den letzten Lauf quasi gewonnen. Also ich bin im letzten Rennen dann als Sieger über die Linie gefahren. Habe bei Eddie Jordan getestet, Formel 3000.
Okay.
Das Auto, was dann aber letztendlich Jean Alesi gefahren hat, Meister geworden ist und seinen Einstieg bei Tyrrell hatte, mit diesem wahnsinnigen Rennen in Phoenix, glaube ich, gegen Senna. Aber das ist jetzt viel zu weit gedacht. Aber ich hätte bei Eddie Jordan fahren können, das Meisterauto mit dem Alesi. Also der Alesi ist da reingekommen, weil bei mir was anderes passierte. Ich habe da getestet, hätte eigentlich fahren sollen. Und dann aufgrund des Macau-Siegs mit Camel als Sponsor, Camel, RJ Reynolds, die saßen damals unter anderem auch in Köln. Und die kriegen auf einmal eine Anfrage von Jackie Stewart. Der will den Deutschen, der da dieses Rennen so grandios gewonnen hat, in sein Team, weil der gründete dann ein neues Formel 3-Team mit Camel als Hauptsponsor. Okay. Allerdings von der englischen Seite aus eingestiegen, aber ne, der hat 1 und 1 zusammengezählt. Da gibt es schon einen Deutscher, der ist erfahren, der hat schon viel Erfahrung. Und sein Sohn Paul, der war im Prinzip mit im Team. Und ich war so quasi derjenige, der dann im Prinzip den Teamleader so abgeben sollte und seinem Sohn. Also ich war dann quasi der Mentor für Paul Stewart und habe das hoffentlich besser gemacht als Dieter Questa für mich bei BMW. und so ging dann erstmal wieder weiter. Aber damit, das war gut und schlecht zugleich. Also ich fand es von Anfang an blöd, weil ich wäre lieber Formel 3000 gefahren. Aber alle anderen versuchten mir das als toll zu verkaufen. Sonst dem Motto, aber Jackie Stewart und der Kontakt und die Möglichkeiten. Und boah, also, ne, also geh diesen Umweg, geh den ruhig, das macht Sinn. Ja. Weil ne, der macht dann, ja. Dann hatten wir aber damals auch neue Motoren. Die Honda Mugen Motoren kamen quasi auf den Markt. Ein Jahr später haben die Und danach haben die alles dominiert.
Okay.
Die haben alle, aber ich war der Erste. Ich habe quasi die Aufbauarbeit gemacht mit den Kinderkrankheiten und so weiter und so weiter. Dazu hatte ich noch einen Unfall, der mich zwei Rennen, glaube ich, hat auch pausieren lassen. Gegner, Häkkinen, Brabham, McNish. Wen habe ich jetzt vergessen? Also gut, ich war der erste Deutsche, der überhaupt in die englische Meisterschaft. Okay, also das war alles besonders, war alles super. Mit Stewart quasi als Pate. Also theoretisch war die Geschichte genial. Manko war im Prinzip erstes Jahr neues Team, neuer Motor, fremde Strecken war egal. Wir fuhren und zwei Automarken, also es gab Reynards und Rald, und in dem Jahr konnte man an den Ergebnissen sehen, war der Rald einfach auf diesen Strecken überlegen. Also das heißt, alle Rennen, die gewonnen worden sind, also mit einem Reynard, Häkkinen, Mika Salo, mehr fallen mir jetzt nicht ein, und ich, wir fuhren Reynards, also eigentlich das schlechtere Chassis, und jetzt kannst du nur wieder sagen, ich war immer besser Reynard, also ich war immer besser als Häkkinen und Salo.
Okay, krass.
Aber nicht gut genug, um zu gewinnen. Hatte einen Unfall, also ich habe hier so eine Narbe, die davon zeugt. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Saison war zwar, wer es einschätzen konnte, sagt, ne, war sehr gut, aber im Ergebnis zählt halt erster, zweiter, dritter. Brabham gewann die Meisterschaft. War mit dem Unfall dann nicht so ein tolles Jahr. Ich hatte meine Highlights zwar wieder, aber war nur so lala. Also auf jeden Fall nicht so, dass der Stewart jetzt sagt, so, und jetzt bringen wir den, weil er jetzt da so gewonnen hat und jetzt müssen wir gucken, dass er jetzt... Okay. Also die Geschichte ging nicht ganz auf. Dann kam allerdings noch, also mein persönliches Highlight war dann, ich war dann so ein bisschen auch gehandicapt durch diesen Bruch. Und auf diesen englischen, sehr speziellen Strecken, die also schon für den Deutschen ultra schnell sind, also Deutschland, Hockenheim, Nürburgring, Nürburgring zu fahren, ist ganz anders als Brandschatz, großer Kurs oder Silverstone. Da brauchst du Eier, sagt der James Hunt. Also das war schon eine Herausforderung. Und für mich war ja alles neu. Ne? Neuer Motor, neues Team, neue Strecken.
Wie war Jackie Stewart als Team?
Jackie Stewart ist phänomenal, genial. Also auch als Typ, also von dem habe ich sehr viel gelernt oder mir abgeschaut. Was
konnte der dir noch so mitgeben? Also,
ja, Jackie Stewart ist eigentlich ein fantastischer Mensch für mich gewesen in meiner Wahrnehmung, der kann reden, das ist der Wahnsinn. Also der kann, wenn dem klebst du an den Lippen, wenn der spricht. Faszinierend fand ich jetzt in dem Zusammenhang, also auch sein Team werde ich nie vergessen. Teampräsentation, ich meine, bei Stewart war immer alles im Rahmen vergleichbar wie mit der Formel 1. Also wir waren immer als Team, wir waren zwar noch nicht dominierend von den Ergebnissen aus den besagten Gründen, aber so wie wir, unser Auftritt war Formel 1 mäßig.
Immer mega Presse.
Ja, war Formel 1. Ja, Formel 1 mäßig. Und Jackie Stewart legt Wert auf jedes kleinste Detail. Okay. Dafür werde ich sehr oft angefeindet, dass ich so ein kleinkarierter aber bei all den Guten kommt das immer, ne? Michael Schumacher, also die Großen in diesem Sport sind so, und ich wollte immer so sein wie die, und eigentlich ist es für mich mehr Lob als Kritik, aber es kommt sehr kritisch rüber, wenn Leute schon mal sagen, ja, aber der ist schwierig, oder ich meine, ne, du bist ja schwierig, wenn du detailverliebt bist, ne? Das ist ja für viele noch schwierig. Auf jeden Fall, Jackie Stewart hat das nochmal auf eine ganz andere Ebene getrieben, die mir bis dahin eigentlich bekannt war. Und dann so Sachen, wie gesagt, das vergesse ich nie, also im Riesenrahmen und dann, wie das so ist, auch so reden, dann wird der noch begrüßt und der noch ganz besonders wichtig und so weiter und so weiter. Und der hat so einen Gesprächsfaden quasi aufgebaut, quasi, der hat mit irgendjemandem angefangen und dann wird er immer wichtiger. Aber den letzten, den er genannt hat, war der Trakier. Und den hat er quasi präsentiert, als wenn ohne den ja mal so gar nichts. Also das ist bei mir so hängen geblieben, das vergesse ich nie mehr. Aber das war so toll. Also das war für mich etwas sehr, sehr Faszinierendes neben ganz vielen anderen Sachen, die der einfach organisiert hat. Oder so Sachen wie bis dahin, wir hatten eine Doktorslist. Also wir fuhren zu den Rennen und bevor die Saison losging, gab es auf einmal so ein Schriftstück, der hat sich Gedanken gemacht. Ich hatte einen relativ aufwendigen Unfall. Schwer will ich nicht sagen. Aber das lief wie am Schnürchen. Dr. Sid Watkins, dieser große, legendäre Formel 1, der war quasi unser Observer. Der war der oberste Ansprechpartner und von dem aus verzweigte sich alles, wenn was war. Der hat dann gesagt, wenn das passiert, geht das. Also war für jeden Fall war quasi vorgebeugt. Da habe ich, also ich glaube, heute hat das noch kein Team hier in Deutschland, vermutlich in der DTM, dass die sich Gedanken darüber machen, ne? Was passiert, wenn was passiert? Wie sind dann die Abläufe? Was eigentlich vollkommen logisch ist, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Aber das habe ich da zum allerersten Mal gesehen, wie gesagt, in Schriftform. Da gab es ein Dokument hinterlegt im Ordner, neben den ganzen Setups, weil alles wichtig war. Aber obendrauf lag die Doktorsliste. Okay. Ne? Wenn das ist, ist der Arzt. Wenn das ist, ist das. Und wenn das ist, ist das.
Krass. Also das ist also ein ganz anderes professionelles Niveau. Aber da warst du dann auch richtig bezahlter Fahrer. Und das war schon ein Ding, wovon man leben konnte. Und da war dein Vater auch schon glücklich.
Ja, mein Vater war jetzt schon lange aus dem Spiel. Das heißt also, dass jetzt, wenn wir über Geld sprechen, also Geld fing an mit BMW, mit den 2000 Mark. Ja. Und von da an gab es immer Geld.
Wie war denn das sonst so eigentlich? Also England sagt man ja immer, das ist also die Wiege des Motorsports irgendwie. Also da warst du ja mit Jackie Stewart mittendrin angekommen eigentlich. Wenn man da abends so in Bars geht, das liest man immer wieder irgendwie, da laufen sie alle rum. Konntest du da Kontakte knüpfen irgendwie oder konntest du da die irgendwie behaupten? Du bist da aber, du hast da nicht gelebt, oder?
Doch. Ich habe mit Paul Stewart zusammen in so einem abgeschiedenen, relativ sehr weit abgeschieden in der Nähe von Southampton, auf dem Anwesen von Lord Romsey, wusste ich damals nichts mit anzufangen. Heute weiß ich halt einzusortieren. Wenn ich ja damals gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich jeden Tag einen Diener gemacht, wenn ich da durch die Einfahrt gefahren bin. Also ich hatte gar keinen.
So hast du Donuts gemacht.
Ich hatte gar keinen Einblick von diesen Hierarchien und von Lords. Und ich meine, ich könnte jetzt so viele Geschichten erzählen. Ich habe mal zu Prinzessin N, wir haben uns gesehen, und da habe ich zu dir gesagt, nice to meet you, Mrs. Oliver. Jackie Oliver, Formel 1 Teamchef. Den kannte ich natürlich. Und die wurde, also die lief mit dem zusammen da an und dann kommt die an und dann habe ich die so begrüßt. Riesen-Eklat, weil der, also das war mein Einstandsbesuch. Wie gesagt, bei Stewart ging ja alles anders. Ich wurde eingeladen nach England, dann flog ich dann nach Glen Eagles, da ist so eine Pitch, also so ein Tontaubenschuh. Also ein Riesen, also Glen Eagles, wenn du mal googelst, ist, also allein das schon wieder ist massiv. Da hatte ich so meinen Antrittsbesuch als totaler, kleiner, unbedarfter Formel-3-Fahrer aus dem Dorf hier, die große Welt. Und ich dachte natürlich, ich könnte da mit tun, aber und habe dann Hallo, Mrs. Oliver und so weiter. Also bin da in einige Fettnäpfchen sozusagen getreten, die allerdings, und ich halte die Geschichte jetzt, ich versuche sie kurz zu halten, dazu führte, dass Prinzessin Anne bis heute weiß, wer Otto Rensing ist.
Ja, davon gehe ich auch.
Wir haben uns, weil wir haben uns drei oder viermal danach getroffen. Also bei diesem Antrittsbesuch, 1909, also ich glaube beim Winter nach Macau, 89 bin ich dahin geflogen, da passierte das. Sie hat sich das überhaupt nicht anmerken lassen. Okay. Nur der Paul Stewart, also quasi mein
ja.
Der ist irgendwann mal gekommen, bist du bescheuert, was hast du gesagt, was hast du da gemacht? Und ich bin aber ganz unbeirrt. Ich sage, ja, keine Ahnung, wer war das denn? Wer ist das denn? Und dann hat er mir erklärt, ja, da ist Prinzessin Anne. Ich hatte auch kein Verhältnis Prinzessin Anne. Ich habe gedacht, ja gut, ist sie aus dem Film oder was? Also ich hatte auch von dieser Königsfamilie jetzt nicht, lese keine Boulevardpresse und so weiter. Also ich bin da ganz unbedarft mit umgegangen, fand sie aber wahrscheinlich cool, weil die sind auch alle total cool. Also die sind da überhaupt nicht so hochnäsig. Dann haben wir uns, als ich meinen Unfall hatte, hat Jackie Stewart ein Event gemacht mit König Hussein von Jordanien, König Konstantin von Griechenland und Carlos von Spanien, also Königshäupter,
okay.
Donnington hermetisch abgeriegelt. Yeah. Da waren nur die drei, Prinzessin Anne und Paul Stewart, Jackie Stewart, Otto Rensing. Ich war mit dem Gips da, weil ich den Unfall hatte. Da kommen wir in Donnington mit so einem kleinen Flieger reingeflogen, laufen in Donnington ins Fahrerlager, was an einem diesigen Tag wie heute hier komplett leer war. Also da war nichts. Alles leer. Und da ganz weit hinten, wo wir drauf zuliefen, stand so eine kleine Gruppe Menschen, konnte man von weitem gar nicht erkennen. Und je näher wir uns kamen, wir gucken so, ich wusste jetzt nicht, die anderen wussten, also der mit dem Jackie Stewart, also mit Jackie und mit Paul, zusammen bin ich da hingeflogen und wir drei gingen jetzt da so hin. Die wussten natürlich, wer da stand. Ich kannte die ja gar nicht. Ich gehe da so ganz unbedacht hin. Auf einmal gehen so Arme auf. Ich habe die immer nicht erkannt. Und je näher wir kommen, steht Prinzessin Ender und empfängt mich. Für mich hatte die Arme ausgebreitet. Oh, nice to meet you. Otto. You still remember me? So, und jetzt habe ich gesagt, sure, Mrs. Oliver.
Und das war so cool. Daraufhin hat sie nachher später, wir hatten dann so ein Essen mit Tischordnung und so weiter, sie hat auch bestanden, ich sollte neben ihr sitzen.
Also ich hatte nur das gesagt, bitte unterschreiben Sie jetzt mit Oliver.
Nein. Immer ganz unbedacht. Und diese Geschichte, nochmal hat die sich wiederholt, 1996, also viel später, als ich schon meine Kartbahn hatte, als ich schon ausgeschieden war. Aber ich war ja der erste Fahrer im Team. Und das Team Stewart Racing feierte zu dem Zeitpunkt den 100. Sieg. Und da war ich eingeladen, also den 100. Sieg und die Eröffnung der Formel-1-Fabrik, die heute Red Bull ist, also die heutigen, jetzigen Räumlichkeiten von Red Bull, waren damals im Ursprung Jackie Stewart Racing. Die haben diese Räumlichkeiten quasi eingerichtet und so weiter. Und bei der Einweihung dieser Räumlichkeiten und dem 100. Sieg war ich eingeladen, war ich mit vor Ort. Und da habe ich einen Freund von mir, einen Grieche, mit hingenommen und eine witzige Geschichte. Dann fährt Johnny Herbert, fuhr mit dem Formel-1-Auto da durchs Gewerbegebiet eine Runde. Und eine Riesengesellschaft von Sean Connery über, wer alles da war, ich weiß es nicht. Eine Riesengesellschaft in so einem Zelt. Der Barrichello setzt sein Auto ab nach seiner Runde und geht dann so hin und begrüßt dann Jackie Stewart. Der stand in so einer Runde mit Sean Connery, glaube ich, also mit seinen Freunden, George Harrison, wie heißt der Gitarrenspieler? Und da waren aber hunderte von Leuten und da war keiner weniger wert als die ich jetzt kannte. Und plötzlich sehe ich irgendwelche Leute da rumstehen und so, das war wie so ein Film, so wie die Hochzeit meines besten Freundes, wo der zum Schluss, die Menschenmenge geht auf, irgendeiner guckt da so und so und auf einmal steht wieder jemand da so und sagt, und ich gucke so und erkenne sie und gehe wieder zu der hin und die sagt wieder genau dasselbe.
Wie ist Oliver.
You still remember me? Und ich so wieder wie, also wenn es selbstverständlich, sure, Mrs. Oliver. Und dann haben wir uns irgendwie sogar in den Namen gelegen und dann, keine Ahnung, also irgendwie witzige Geschichte.
Das ist super.
Also dolle Leute, aber du hast jetzt wahrscheinlich gedacht, Formel-1-Chefs und so weiter, nee, die habe ich dann weniger kennengelernt und ich war auch nicht in Pubs, sondern ich war eigentlich immer weg vom Schuss und auf solchen witzigen Anlässen habe ich dann Prozessin N quasi Mrs. Oliver genannt.
Manchmal auch ganz gut. Ne? Paul Stewart, was konntest du dem beibringen? War der so der Sohn oder hat er richtig auch Talent mitgenommen?
Ja, der war ordentlich. Ich meine, er hat es ja letztlich auch selber eingesehen. Also ich tue ihm jetzt auch nicht weh, weil er hat ja letztlich selber, hat, bis zur Formel 1000 ist er gefahren und dann hat er irgendwie eingesehen, dass er anderes besser kann. Und dann hat er ja mit seinem Vater zusammen, dann haben die das Formel 1, also Stewart Grand Prix dann gegründet. Der war in Ordnung. Ich sag mal, unter normalen Umständen war ich eigentlich ständig immer so um eine Sekunde schneller als der.
Okay.
Und es wurde schwierig, als ich meinen Unfall hatte. Deswegen, ich kann noch so Geschichten, die dann unfallbedingt so ein Berger oder Leute, die mal schwere Unfälle gehabt haben, erzählen, nachvollziehen, weil ich meine, das auch so ein bisschen selber erlebt zu haben. Weil ich bin danach wieder ins Auto gestiegen und mir fehlte eine Sekunde. Ich war plötzlich irgendwie eine halbe oder dreiviertel Sekunde langsamer als der Stewart. Also waren wir ja quasi fast 2 Sekunden abhandengekommen.
Okay.
Und ich bin gefahren wie um mein Leben. Also und dann geht das ja los. Also ich habe jedem alles unterstellt. Die verarschen dich jetzt hier oder also lass mich mal Autos tauschen und so weiter. Und das war aber einfach so. Und das durfte ich da auch lernen, dass scheinbar irgendwas doch passiert, aber was nicht, man nicht ausmacht. Also ich war
jetzt nicht physisch. Also
nein,
keine Schmerzen im Arm.
Nein, ich hatte das war ein bisschen aber nicht so, dass ich es darauf zurückgeführt hätte. Okay. Ich war einfach, ich bin fast verrückt geworden. Ich konnte machen, was ich wollte. Es ging einfach nicht. Und ich dachte, ich bin genauso gut wie vorher.
Ja.
Ich war es aber nicht. Also die Shop-Uhr zeigte eben was anderes an. Also in dem Zusammenhang war der Paul dann mal überlegen. Paul hat sogar in dem Jahr das einzige Rennen gewonnen. Und das habe ich jetzt neulich noch gesehen. Der ist der Einzige, der ein Rennen mal rückwärts gewonnen hat. Das heißt, da war ein ganz spektakuläres Rennen in Snetterton. Und da ist er irgendwie im Abfliegen, ist der überstacht ein Ziel. Und das Rennen wurde irgendwie unter Rot 2 Runden später, ich glaube, der Häkkinen hatte einen schweren Unfall, da wurde das Rennen abgebrochen und wieder so schön ist, laut Reglement wird dann die Runde vorher gewertet und das war die Runde, wo Paul quasi rückwärts überstacht ein Ziel. Habe ich neulich irgendwie Podcast oder irgendwie so ein Videoblog gesehen, wo der Häkkinen mit dem Paul zusammenstehen und der Häkkinen sagt, übrigens hier der Typ hier, der ist der Einzige, der in so ein Rennen mal rückwärts gewonnen hat. Und da kam die Szene dann nochmal drin vor.
Okay, krass. Bist du damals schon mal irgendwie Formel 1 Test gefahren oder hast du sowas mal erlebt oder gab es solche Anfragen?
Ich habe einen Formel-1-Test mal gefahren. Das war wiederum Wolfgang-Peter Flohr zu verdanken. Als ich den damals gefragt habe, um meinen Vertrag aufzulösen und er, wie ich fühlte, glaube ich, dafür Verständnis hatte,
Ich habe zu dem Zeitpunkt hier mit Harald Groß, mit Niki Lauda, mit Leuten sehr viel für BMW auch nebenher gearbeitet. Also ich habe mir dann quasi neben den 2000 Mark, die dann doch mal zu wenig waren, auch noch viel Geld nebenher verdient in Sachen Fahrertrainings und Marketingaktionen. Und im Rahmen so einer Aktion waren wir am Nürburgring. Und plötzlich ging das Telefon, Wolfgang Peter Föhr, hören Sie mal, sowieso. Als die BMW Turbo-Motor-Ära zu Ende ging, also der Ausstieg von BMW klar schon war, hatte der aber irgendwie noch die Möglichkeit, so ist es mir im Gedächtnis geblieben, einen Platz zu besetzen bei einer Testfahrt, die war, okay, war in Donington. Ich weiß, damals mit dem Sohn von James Hunt, David Hunt, der war da. Ich glaube noch ein Dritter, ich habe aber jetzt vergessen, wer es war, und ich. Und da bin ich dann halt mal mit so einem Geschoss da in Donnington. Das Turbo. Eigentlich mit dem Siegerauto, und das war wirklich das Siegerauto von Gerhard Berger, mit dem der seinen allerersten Grand Prix in Mexiko ein paar Wochen vorher gewonnen hat.
Okay.
Mit dem Auto bin ich da.
Das war die Turbobombe eigentlich, ne?
Genau.
1000 PS oder was?
1500.
Wie war das?
Gibt es ein Sportauto? Ich weiß gar nicht, die habe ich neulich im Keller noch gefunden, mit der Überschrift der Ritt auf der Kanonenkugel. So war es. Absolut unglaublich. Wobei dazu eben kam, aber das ist jetzt vielleicht hier zu weit, die Geschichten so weit auszuschmücken. Ich hatte wirklich in dem Sinne, ich hatte oft, war ich zur falschen Zeit am falschen Fleck oder hatte irgendwie, ne, wenn es schief gehen kann, dann doch bitte bei mir. Aber da ist was schief gegangen, das war zu meinem Vorteil, weil da ist der Swayze-Gate kaputt gewesen.
Okay.
Und damit hatte ich volle Leistung. Und deswegen weiß ich, wovon ich rede, wenn einer sagt, 600 Kilo mit 1500 PS. War astonishing. Sechster Gang,
ja.
Du drehst dich. Sechster Gang, unbedarft, Gas gegeben, Abflug. Durchdrehende Räder. So wie wenn du hier, was weiß ich, mit irgendwas Starkem im ersten Gang hier am Parkplatz mal irgendwie was Wildes machen willst.
Mhm. Sechster Gang ist ein bisschen, ein paar mehr kmh drauf. Aber wie bist du damit klargekommen? Auch mit diesem, du hast ja dieses irre Turboloch damals noch gehabt. Ne? Also du musst ja wirklich, das ist
ja ein anderes Auto. In dem Moment würde ich jetzt einfach zurückblickend sagen, wie gesagt, das war auch dem geschuldet, den Abläufen und auch dem Ziel. Das war ja nicht zielführend, sondern, also es war leider nicht so, wir gucken uns die an und der Beste
kommt in die Saison.
Sondern das war einfach so ein Giveaway, so eine Goodwill-Aktion. Der Floor hat einer gesagt, pass auf, wir machen jetzt Schluss, dann machen wir noch so einen Tag und wenn du einen hast, kannst du den vorbeischicken, dann darfst du auch mal fahren. So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Aber es war so beeindruckend, wie es war und hat für mich allerdings einen sehr, sehr großen Wert gehabt, weil danach, also nach diesem Schreck vor Leistung, und also das hat mich wirklich massivst erschrocken.
Okay.
Also ich bin allerdings dann damit gefahren und habe dann auch festgestellt, meine Menschen sind ja verrückt. Ich sage jetzt nicht den Spruch, den ich sonst immer gerne sage, aber man gewöhnt sich
ja
an alles,
ja,
auch an Leistung.
Ja, klar.
Und ich bin, glaube ich, weiß nicht, vielleicht 15, 20 Runden gefahren.
Wow.
Und ich bin auch am Anfang, einmal habe ich mich gedreht und dann wusste ich, was ist. Und dann auch mit Pausen, also ausgestiegen, bin, glaube ich, 3 Runs gefahren. Und im letzten Run war es dann tatsächlich so, dass ich aus der Spitzkehre heraus auch im ersten Gang, also schon schnell fahren konnte. Also, dass man sich schon so gesehen dran gewöhnt hat. Ich würde jetzt mal behaupten, von den Rundenzeiten war das wahrscheinlich lächerlich zu dem, was man hätte fahren müssen. Mhm. Aber du hast halt die Leistung gefühlt und du hast ja, oh, Wahnsinn. Ne?
Boah,
und danach, aber das war wiederum, danach bin ich ja, das war 1986, also bis dahin mein stärkstes Auto war, glaube ich, das Sechser-Coupé. Das hatte so ein Sechser-Coupé, sag 300 PS.
Ja, ja.
Aber halt mit Gewicht. Und Formel 3 hatte 170 PS bei 500 Kilo. So, und das Ding hatte 1500 PS bei 600 Kilo oder 550 Kilo. Also abartig. So, und danach bin ich dann, ich glaube, ein Jahr später zum allerersten Mal im Gruppe C-Auto gesessen. Wo ja auch die Leute, da gibt es ja da viele Geschichten, Belloff war absolute Supertalent, aber ein Stuck muss, glaube ich, gesagt haben, also eher, also viele Leute haben sich schwer getan am Anfang mit dem Abtrieb und der Leistung und so weiter. Ich kann jetzt eine lustige Geschichte erzählen, bei Porsche Krämer bin ich, glaube ich, meine erste Testfahrt gefahren, die haben mich irgendwie angerufen, Manuel Reuter war damals der Standfahrer und bin da hochgekommen zum Nürburgring, setze mich in das Auto rein, fahre da raus, komme nach einer Runde wieder rein und sage, pass auf, bevor wir jetzt hier weitermachen, müssen wir Rad lasten und mal Auto mal vermessen. Ja, wie gesagt, jetzt weißt du, so kleiner Junge, ne, darf jetzt mal fahren und macht jetzt hier schon so auf große Welle, was alles ich sag, ja, pass auf, Radlasten, das Ding bremst nicht, fährt sich wie ein Segelboot und so weiter, müssen wir, ja, fahr doch erstmal ein bisschen. Ich sag, ich brauche jetzt ein bisschen, wie viel Zeit haben wir denn, da ich ein bisschen fahren kann? Also ich dachte, wir wollten jetzt hier ergebnisorientiert, ne, und ich brauche jetzt zu fahren mit dem Auto, was total kommt. Riesendiskussion, also die konnten sich das alles gar nicht vorstellen. Dann habe ich in meiner nachhaltigen Art bei Erwin und bei Manfred Krämer so lange insistiert, bis dass die dafür gesorgt haben, dass das Ding auf die Platte kam. Dann stellte sich raus, alles das war so, wie ich es geschildert habe. Dann haben die das gerade gemacht. Da waren die schon mal zum ersten Mal so ein bisschen erstaunt. Wie kann jetzt einer kommen und sich mit so einem Untier sich schon auf solche Kleinigkeiten konzentrieren? Und dann bin ich wieder rausgefahren und war, glaube ich, auf Anhieb in etwa so schnell wie der heute. Und das konnten die gar nicht fassen.
Wir reden von Porsche 962.
Der Race von Porsche 962. Und ich sage, und die Erklärung ist genau diese Formel-1-Erfahrung. Für mich war das schon untermotorisiert. Also das war jetzt nicht so, das ist Wahnsinn, das ist bis heute so gewesen. Also bis heute, ich bin jetzt vor 3-4 Jahren mal so ein P1 gefahren, ein Straßenauto von McLaren. Ist eine wilde, der hat mich so ein bisschen an dieses Formel 1,
PS,
der hat um die 1000 PS. Ja. Alle um mich herum, ich war bei McLaren mit einem Kunden zusammen und alle, die da standen, und die waren alle aus dem Haus und waren, ich habe gesagt, ja, ist ungefähr so, wie das damals mit dem Formel 1 war, mit dem Straßenauto, also schon.
Aber immerhin, also das ist ja schon.
Ja, aber ich will nur damit sagen, und das ist bis heute, dieses Gefühl werde ich wahrscheinlich nie mehr vergessen, und damit muss jetzt was über 1000 PS oder 1500 PS kommen, um die Latte höher zu legen, ansonsten ist die immer noch da. Und das habe ich jetzt im Prinzip diesem Missverständnis oder diesem Racegate zu verdanken, weil sonst hätte ich das auch nie erlebt.
Ja, der Zufall. Aber ich glaube, das geht auch Formel-1-Fahrern so, ne? Dass diese Autos von früher einem noch im Gedächtnis
bleiben. Das war halt so ein bisschen wie, wenn Leute heute von einem alten Porsche Turbo erzählen,
genau,
dann reden sie von diesem, ne, von diesem brutalen Tritt, der so unerwartet aus dem Nichts kommt. Und wenn du jetzt mit dem Modell fährst, dann. Ne? Ja. Ja, gut, du hast halt nichts und auf einmal tritt dir was in den Hintern und du sagst, was ist jetzt passiert?
Naja. Unglaublich. Nach der Saison mit Stuart bist du dann Formel 3 weitergefahren wieder in Deutschland, ne?
Ja. Danach bin ich dann im Prinzip wieder zurück zum VW-Werksteam, bin mit Jägermeister, mit dem Jägermeister Rald und Kemmel-Anzug.
Mensch, also richtig, da hast du ja alle.
Mit, alle also mit Klischees und gegen, mit und gegen, mit, ne? Mit und gegen Michael Schumacher. Das war die Saison, die im Prinzip, wo der Hauptgegner Michael Schumacher hieß, wo wir im Prinzip uns über die gesamte Saison mehr oder weniger, wir hatten damals sogar so engen Kontakt, dass wir grob aus der gleichen Gegend, nämlich hier aus dem Rheinland sind, also er in Bergheim, ich aus Grötenburg. Wir sind tatsächlich zusammen im Fitnessstudio gewesen, wir waren zusammen in der Sauna und haben uns also zwischen den Wochenenden, nicht bis zum Schluss, also je weiter es sich zuspitzte, desto mehr haben wir diese Termine dann auch außer Acht gelassen. So ein bisschen wie mit Chris dieses Jahr. Wir haben uns am Anfang des Jahres auch super verständlich und geschrieben und gemacht. Und uns beiden war klar, dass jeweils der andere der Gegner ist.
Ja.
Wenn du den schlägst, hast du es, also da fuhr dann auch Michael Barth, ich müsste jetzt in die Liste gucken, da waren ja alle möglichen Leute dabei, aber aus unserer beider Köpfe war klar, entweder der oder der. Das, ich meine, wie gesagt, Michael Schumachers Wort ist ja auch im Nachhinein viel bedeutsam. Ich meine zu wissen, ich wollte immer mal recherchiert haben, aber ich bin kein Jäger und Sammler. Und es gab damals, der war unter anderem gefördert von der ONS und von Autobild. Und ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es zum Beginn der Saison, weil er ja quasi von Autobild gefördert war, gab es einen großen Bericht, Einstandsbericht, unser Fahrer Michael Schumacher und so weiter. Die Überschrift lautete, der Titel zum, der Weg zum Titel führt nur über Autorennen. War der große Aufmacher dieses Berichts. Okay. Und ich glaube, das fasst es zusammen, was ich damit sagen will. Also das war so die Saison mit dem Highlight Schumacher gegen Rensing, der das dann letztlich auch für sich entschieden hat.
Hattest du da schon einen Manager eigentlich? Weil Michael Schumacher, ich glaube nicht, dass der alle Türen alleine immer aufgemacht hat. Ich glaube, der hatte da immer gute Leute, die ihm den Rücken freigehalten haben.
Rückblickend hatte ich leider nie einen. Ich hatte nie einen Manager, ich hatte nie einen Fürsprecher, sondern habe immer für mich selber gesprochen. Und wie das dann eben oft so ist, wenn es kritisch wird, ist es immer besser, wenn du einen anderen vorschickst. Ja, ein anderer kann immer besser über dich reden als du selber und kann natürlich auch härter verhandeln als du selber. Es war so, wie es war. Und ich hatte nie einen. Und der hatte natürlich seinen Weber.
Der konnte im Hintergrund, glaube ich, auch Fäden ziehen. Ne? Es gab ja
Ja, ich möchte nicht wissen und ich möchte auch das jetzt im Nachhinein nicht lassen wir sein.
Es gibt ja Rennen. Sein. Im Internet sieht man sie ja irgendwie, also Regenrennen, die da doch sehr knapp ausgegangen sind, wo die Meisterschaft entschieden
wurde. Es gibt sogar ein meisterschaftsentscheidendes oder vorentscheidendes Rennen. Das gehört, glaube ich, mit dem Kommentar von Burkhard Bechtel mit den Worten auf. Da waren irgendwelche Ungereimtheiten, aber ist dann so und so ausgegangen. Aber ich will das jetzt gar nicht vertiefen.
Nach dem Formel 3 Ausstieg, oder wie ging es dann bei dir weiter? Also hast du dann irgendwann gesagt, so jetzt muss ich mal, jetzt
kamst du aber ganz tief rum. Haben wir überhaupt so viel Zeit?
Das weiß ich nicht, aber das Licht vom Mikro leuchtet noch grün. Ich gehe davon aus, bis das aus ist.
Ja gut, also als VW-Werksfahrer im höheren Alter, also auch mit, ich bin gegen Jörg Müller, gegen Michael Schumacher gefahren und kam mir so ein bisschen, das war zwar einerseits ein großes Manko, aber gleichzeitig auch ein Vorteil, kam ich mir immer so ein bisschen erwachsener vor. Ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 27, als die 20 waren. Ich bin 7 Jahre älter als Michael Schumacher. Also ich war eigentlich auch immer spät dran. War der Vater schuld, der immer auf der Bremse und jeden. Also, aber egal. So, und mit 27 und wahrscheinlich dem etwas reiferen Kopf war für mich klar, nach dem Zurückkommen müssen in die Formel 3, auch das hat eine eigene Geschichte, die wieder eine halbe Stunde mindestens kostet, warum das so passiert ist, war mir aber klar, dass die Formelschiene zu Ende ist. Also der Weg in die Formel 1 ist eigentlich zu Ende. Und da war eigentlich nur logisch, als VW-Werksfahrer mal bei Audi anzuklingeln. Habe ich dann auch gemacht. Und ich bin auch angehört worden. Ich habe einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen gehabt von einem Rechtsanwalt, sowieso, ich weiß nicht mehr den Namen, und habe aber dann als mein eigener Manager und auch mit dem, ja, wie soll ich sagen, mit dem Detailverliebten, und ich unterschreibe auch nur das, was ich akzeptieren kann, und wenn da was drinsteht, wo ich noch Fragen habe, dann stelle ich eine Frage. Ist dann aber wieder für manche Leute kompliziert, oder es gab eben einfachere Spieler. Mhm. Also so ein Frenzen beispielsweise, der war da viel einfacher. Der hat einfach gesagt, ja, mach mal, und dann machten Leute und die verdienen dann auch noch Geld damit rum. Aber ist egal. Okay. Es trug sich zu, mein bis heute hin einer meiner besten Freunde heißt Frank Bieler. Ich kürze es ab, der saß dann in dem Auto, wo ich den Vertrag zu hatte. Okay. Und wir spielten mit Slotcars bei mir zu Hause, und ich kann es nur vermuten, da lag jedenfalls die Visitenkarte von diesem Anwalt rum. Der Frank fuhr damals bei Mars Schons im Mercedes. Und wenn man seine Geschichte jetzt lesen würde, der ist bei Ford gewesen, ist von Ford ausgeliehen worden an Mars Schons. Es ging aber dann nicht sofort zurück. Und dann er mit seinem Manager, und das lasse ich auch, wenn das jetzt mitschwingt als kleiner Vorwurf, viel mehr dem Manager als dem Frank an, aber der Frank war bei mir zu Hause und der Frank hat wahrscheinlich gesehen im Audi, und ich weiß nicht, ob der Frank dann seinem Werner Heinz erzählt hat, was ist denn mit Audi? Auf jeden Fall, auf einmal war der Draht zu Audi war auf einmal aus mir unerklärlichen Gründen auf einmal wie verstopft und ging irgendwie nur noch zäh und es passiert nichts mehr und ich kam nicht mehr durch, und auf einmal Frank Bieler fährt mit Sonax Geld. Und was aus Frank Bieler, also das könnte man jetzt illusionieren oder wie auch immer, aber ich meine, der ist der älteste Werksfahrer, ich weiß nicht, wie viele Millionen der sich da auf die Tasche getan hat, die eigentlich mein waren, aber nein, plötzlich.
Nein, aber du, der Werner Heinz, das wäre doch eigentlich ein guter Manager gewesen, also gar nicht, ich auch mal bei dir angeklopft, das müsste ich auch
ja, haben, aber das, wie gesagt,
hast du immer gesagt, ich muss dann 15% abgeben.
Nein, die Geschichte war anders, die Geschichte hat sich anders ergeben. Der Werner Heinz hat, ich habe das ja alles erlebt, das war ja alles, gehört ja mit zu meiner Geschichte. Der Werner Heinz hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Bernd oder der Frank der Erste war, aber der hatte dann Bernd Schneider und Frank Bieler, und damit war der ausgelastet. Und ich habe den zigmal gefragt, könntest du nicht auch noch, und so weiter. Also, okay. Das hat sich nicht ergeben.
Aber andere, Henry Maske und Claudia Schiffer, die jetzt über ihn kennenlernen
können. Ja, aber so. das hat mir ja nichts gebracht. Also, okay. Also das heißt, dieses Audi, die Audi-Geschichte war eigentlich dann für mich ein Schock, weil natürlich ein Plan, also das war ja mein Plan. Ich habe ja gedacht, als VW-Werksfahrer, wenn ich jetzt was Vernünftiges mache, werde ich aktiv und richte mich an Audi. Habe ich alles gemacht. Die haben das erwidert. Wir waren eigentlich ganz nah beieinander. Mhm. Und dann sitzt du plötzlich zwischen den Stühlen und dann war nichts mehr. Also das war sehr, 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 sehr deprimierend. Also über diese Nummer hatte ich mit meinem, wie gesagt, heute sehr, sehr guten Freund Frank mal so gefühlte 2, 3, 4 Jahre richtige Sendepause. Mhm. Wir reden heute nie mehr drüber, wenn er das jemals hier mitkriegt, was wir hier sprechen. Er möge mir verzeihen, dass ich jetzt so erzähle, aber habe ich jetzt nicht vergessen. Aber egal, wie gesagt, ist heute auch alles kein Thema mehr. Aber in meiner Wahrnehmung ist er so gelaufen und war das für mich natürlich auch sehr schwerwiegend und entscheidend. Und dann war ich erstmal wieder, meine Mutter würde jetzt sagen, im tiefen Loch.
Ja, ja, du, klar. Also
ja, und dann kam Günther Murmann um die Ecke. Dann kam irgendwie einer, der mich auf einmal anrief und sagte, ja, der Danner fährt zwar mehr, aber der Danner ist ja eigentlich gar nicht so gut und du bist ja viel besser. Also Günther Murmann ist jetzt eine eigene Geschichte, aber der hat es verstanden, wie kein zweiter, Leute auch zu manipulieren, einzuseifen und einzureiben. Und das machte der dann bei mir so, indem er mir quasi immer, wahrscheinlich hat er dem Danner genau das Gegenteil oder genau das andersrum erzählten. Ja, und so bin ich dann bei MM Diebels bei Murmann gelandet. Und das war dann für mich immer noch eine sehr gute Option, mhm, unter den gegebenen Umständen und von dem, was ist über. Denn eins, ich meine, die Saison war blöd, wir waren chancenlos. Ein Highlight war sicherlich der Lauf in Singen. Neben vielen Lehren, die mich Günter Murmann und das Leben in der Zeit gelernt hat. Also das war Wahnsinn.
Was war Singen? Was war los?
Singen bin ich als Privatfahrer. Also du wurdest damals mit den Autos, konntest du, ich sag mal, wenn du unter die Top 20 gefahren, also wenn du die 20 unterschritten hast, warst du eigentlich schon gut. Mhm. In Singen bin ich Fünfter geworden. Also das war herausragend. Und ich habe jetzt irgendwann neulich bei mir aufgeräumt, ist mir das Buch. Und dann habe ich, wenn mich es interessiert hat, ich sage, weil der Danner war immer besser, der Danner hatte Werksfahrerstatus, der wurde also von BMW bezahlt. Okay. Und ich war quasi von Murmann quasi der Gegenspieler, so wie er mir das immer verkauft, zu gesetzt, um den zu schlagen, weil der eigentlich ja schlechter wäre und bla bla bla. Aber letztlich hatte der Danner immer die besseren Möglichkeiten, weil er hatte dann Werksmotoren, er hatte dann Zugriff auf Benzin
und sowas, ne?
Andere Reifen. Ja, aber wenn du dann im Prinzip mit, ne, als Werksfahrer schon einen Werksmotor kriegst, dann kriegst du auch den Sprit dazu. Und, ja, und die Kombination machte natürlich riesen Unterschied. Aber mich hat nur interessiert, wie ist eigentlich die Saison ausgegangen im Ergebnis? Mhm. Auf den hintersten Plätzen. Aber ich war tatsächlich durch diesen einen Singenerfolg, war ich natürlich, ich glaube, ich hatte 8 Punkte und er hatte 6 Punkte.
Also, wie ist dein Verhältnis zu Christian Danner danach gewesen?
Ach, wir haben uns wieder getroffen vor, ist jetzt auch schon wieder lange her, zu meinen Kartbahnzeiten. Also da hatte eine große Versicherung, R&V-Versicherung, glaube ich, die ganze Halle gebucht. Wir haben die komplett ausgeräumt und Christian Danner, Klaus Ludwig und Florian König, die waren Moderatoren und die waren da. Okay. Und da sind wir uns nach ewigen Zeiten wieder auch über den Weg gelaufen. Ich muss zugeben, also ich war früher auch sicherlich sehr extrem, also ich auch mit Peter Oberndorfer, wir haben früher, ich habe mit denen kein Wort gewechselt, das waren meine Gegner und ich habe höchstens geguckt, was die machen, um es besser zu machen. Aber wir haben uns, also Christian Danner war für mich ein Feindbild. Und umgekehrt sicherlich genauso. Aber schön war es, und so ist es ja auch schön, wenn, ne, wenn das Ganze vorbei ist. Ich hoffe ja auch, ein Rosberg mit dem Hamilton, die werden sich wahrscheinlich irgendwann wieder finden. Und mit Christian habe ich mich da zum ersten Mal vernünftig, also wie erwachsene Menschen unterhalten. Und ich für meinen Teil habe das Gefühl, ach, der ist ja ganz so verkehrt. Ne? Also eigentlich ist der ja ganz okay. Oder wenn ich den jetzt zum Beispiel beim Kommentieren ja immer sehe auf RTL, wenn ich meine Formel 1 Rennen gucke, du ja nicht, dann habe ich einen riesen Respekt. Der macht das sensationell, der ist eloquent, der ist schlau, der ist gut, der ist ein super Typ. Aber als mein Gegner war er halt mein Feindbild.
War der Gegner. Der härteste Gegner für dich in den ganzen Jahren eigentlich? Auf der Strecke oder im Team?
Ja gut.
Der Schumacher wahrscheinlich, oder?
Der härteste Gegner, gar nicht mal in der Auseinandersetzung, also das war eigentlich vergleichbar aber der gehört auf jeden Fall, ich würde jetzt nie den einen rausnehmen, also Michael Schumacher war für mich nie der Herausragende, der er heute ist mit seinen Ergebnissen, sondern Michael Schumacher war einer von vielleicht 5, aber dazu hätte gehört Bernd Schneider für mich als Deutscher immer, Bernd Schneider ist mega, dazu gehört Michael Schumacher auf jeden Fall. Ja, gut, Senna Möllhoff. Ich meine, damit habe ich natürlich jetzt Leute genannt.
Ganz geil, dass man gegen solche Leute gefahren ist und sagen kann, oh, die waren relativ hart auf der Strecke.
Ja gut, und ich meine, das wissen die Leute, mit denen ich mich schon mal teilweise unterhalte. Und ich habe dann auch immer die Angst, dass ich mich sehr abfällig über dann die anderen, die nicht genannten, unterhalte. Aber das waren für mich die Größen, die schwierig zu knacken waren, die ich aber glaube, jeder einzelne von denen habe ich geknackt. Mag sich jetzt sehr vermessen anhören. Ich bin ja ansonsten eher, glaube ich, zurückhaltend.
Ja, absolut.
Aber deswegen, also mit diesen Leuten, also wenn ich jetzt 5 nennen müsste, hießen die Schneider, Möllhoff, Senna, Schumacher. Jetzt habe ich einen vergessen. Lass mal den einen wegen mir frei. Das fällt mir sonst schwer. Aber die würde ich jetzt nennen. Und im Einzelnen waren die für mich jetzt gleichermaßen. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, der Schumacher war der Größte von denen, sondern Senna war da sicherlich ebenbürtig und Möllhoff war super. Aber also so sehe ich das.
Hast du eigentlich während deiner ganz frühen Zeit, wo das Kart unter Weihnachtsbaum stehen hattest, gab es da irgendwelche Vorbilder für dich, wo du gesagt hast, boah, da.
Absolut.
Wer war das?
Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich habe ein Niki Lauda Buch in die Hände bekommen. Und der hat ja drei Bücher, glaube ich, veröffentlicht. Und ich habe das erste gelesen, war total begeistert, habe das zweite und das dritte dann auch gelesen. Und das, deswegen war Niki Lauda eines meiner ersten Vorbilder. Dann sah ich Alain Prost und dann habe ich gesagt, okay, nee, der Lauda alleine macht es nicht, sondern die Mischung aus Lauda und Prost ist für mich, ne, Prost, der Professor. Und dann kam Senna. Und dann habe ich gesagt, okay, dann eben jetzt eine Melange aus diesen drei.
Okay, ja.
Aber es war jetzt nie der eine, sondern angefangen hat es mit Lauda. Ich fand dieses Buch damals, als ich weiß nicht, wie alt ich war, wahrscheinlich noch jugendlich, fand ich toll, wie der war, wie der das angegangen ist. Im Prinzip würde ich manchem Kritiker heute das gerne entgegenbringen, aber ich mag dann nicht mit solchen Vergleichen zu kommen. Wenn dann einer zu mir sagt, ja, du bist aber schwierig. Weil im Grunde genommen, ich will eigentlich nur so sein wie die. Und die waren auch so. Und wahrscheinlich jeder von denen wird auch zu dieser Zeit, zu der aktuellen Zeit dann so angefeindet gewesen sein oder bedingt. Ja. Und im Grunde genommen will man mir oder wollte man mir schon oft in meinem Leben das so als Nachteil, so du bist ja und ich habe gehört über so und so weiter. Und ich habe da auch hin und wieder dran zu knabbern gehabt, aber heute würde ich sagen, und genauso will ich auch sein. Schön, dass du das sagst. Genauso will ich auch sein und nicht anders. Und nimmst oder lass es.
Absolut bezeichnend, die drei zu nennen, die analytischen, unbequemen Charaktere. Bei mir ist es eher James Hunt ohne Motorsport. Aber leider auch ohne
ja, James Hunt wäre jetzt, genau, den würde ich jetzt für den Bereich nehmen, den Motorsport sicherlich mit in meiner Regel nennen.
Ja. Das ist ja echt, also ich finde das so geil, diese Namen, mit denen du da gefahren bist, ohne,
ja, unglaublich. Hat denen leider mehr gebracht wie mir.
Ja, nein, vielleicht war es wirklich.
Nein.
Nee, aber du hast vielleicht war es wirklich diese Management-Geschichte, oder? Diese Thematik, dass du jemanden bräuchtest, der für einen spricht. Weißt du, wenn du selber unbequem bist und dann auch noch, dann braucht man irgendwie einen, der.
Ja, absolut. Wobei ich aber heute immer sage, du änderst das ja nicht. Das gehört ja mit zum Leben dazu. Ja, und wenn ich heute resümieren müsste oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich liege jetzt übermorgen auf meinem Sterbebett und dann läuft mir der Film und sagt, weiß ich nicht, ob ich es wirklich dann ändern würde wollen. Weil letztlich macht mich das als Mensch aus. Ich meine, jedes Tief hat ja auch was für sich. Und du lernst ja viel mehr in der Niederlage als im Sieg.
Ja, ja, klar.
Und mit diesem Bewusstsein, gut, ist das vielleicht auch viel schön geredet. Natürlich wäre es immer einfacher, ne, weil die Leute schütten dich zu mit Lob und mit Millionen und so weiter und alles ist easy und dann, ne, und immer nur. Aber wenn ich, wie gesagt, also es gibt Momente, oder es gab, und vielleicht gibt es auch nochmal Momente in meinem Leben, wo ich vor meinem Spiegel sozusagen gestanden bin und habe gesagt, ach Alter, was denn? War zwar alles holprig und du hast eigentlich gefühlt viel, viel, viel Scheiße erlebt und du musstest viele, weiß nicht, ne, Fettnäpfchen oder schwierige Situationen oder es hätte doch so schön laufen können, oder wenn du mal mehr Glück gehabt hättest, so wie andere. Oder ja, aber trotzdem, es gibt aber, oder es gab und gibt wahrscheinlich immer wieder Situationen im Leben, wo du dann sagst, aber ich komme mit dem jetzigen Leben sehr gut klar, aufgrund dieser ganzen Erfahrung. Mhm. Und das Leben geht ja noch weiter.
Ja, wir wissen ja nicht, wie weit. Guck mal, du musst ja auf der anderen Seite, musst man ja auch sagen, du bist ja jetzt nicht wie, sagen wir mal, James Hunt, dass du mit dem Fahrrad ohne Luft in den Reifen hier rumgeklappert kommst und ansonsten siehst du, dass deine Leber wächst, sondern du hast ja trotzdem irgendwie viel daraus gemacht eigentlich. Ne?
Ja, ich meine, das ist ja alles ist ja relativ. Ich meine, für den einen ist das viel, für den anderen ist das wichtig, für den nächsten ist es.
Ja, aber das ist doch, wenn man das alles so hinbekommt, wie man sich das vorstellt. Du, und wann hast du für dich entschieden, dass Motorsport, dass man jetzt vielleicht sich irgendwie umorientieren muss oder entschieden
dazu
für dich?
Bin ich
Ausstieg.
Aus meiner Sicht bin ich dazu eigentlich genötigt oder gezwungen worden, weil ich nach der Audi-Geschichte bin ich MM Diebels gefahren. MM Diebels ging natürlich zu Ende als Nicht-Werksfahrer. War natürlich die Ausbeute. Der fünfte Platz war super, aber ich war in der Meisterschaft, ich weiß nicht, wobei ich gar nicht erwähnen, ich kam gar nicht vor. Außer wenn ich jetzt nachgucke, war ich jetzt vor oder hinter dem dann noch, wie ich geschildert habe. Aber ansonsten kam ich eigentlich gar nicht vor. So, das führte dazu mit einer, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Situation genau Ende, welches Jahr reden wir jetzt, 91 war, aber auf jeden Fall, es waren alle Autos besetzt, es war kein Platz mehr frei, also das heißt, entweder macht Murmann weiter, was er ja nicht tat, dann hätte ich vielleicht weitermachen können, aber Murmann hörte auf und damit war für mich die Geschichte DTM zu Ende geschrieben, weil jetzt alle Autos besetzt waren, die anderen machten alle einen guten Job und keiner, dem ist jetzt Otto Rinsing, ich bin jetzt nicht so auffällig bei anderen wohl vorgekommen, dass ich gesagt habe, den müssen wir jetzt unbedingt rüberholen. So, und daraus ergab sich dann wieder, wie in der Anfangszeit, die Situation, ja, was geht jetzt weiter? Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ging es denn dann überhaupt weiter? Dann bin ich, glaube ich, ein Jahr Ja, genau. Ich glaube, ich bin 92, bin ich für Peugeot. Ich habe neulich gesehen, ich habe überhaupt bei Toyota, bei dir im Interview, ja. War Peugeot. Frankreich machte einen Spider Cup, also abgeleitet von dem Sportprototypen, okay. Gab es ein Auto, das sah von der Silhouette ähnlich aus, war aber offen. Da fuhren dann so Leute wie Eric Hellery und Aiello und solche Leute, die fanden sich alle wieder, wahrscheinlich alles so Leute wie ich, waren ein bisschen gut und hatten aber nichts zu fahren. Und dann fuhren wir in dem Jahr so eine Sportwagenserie, so eine offene Sportwagenserie. Das war eine Europameisterschaft und ich war quasi engagiert von Peugeot Deutschland. Also war wieder so ein Semi-Werksfahrer. Es gab Gott sei Dank wie immer Geld und der Kühlschrank war gesichert. Ja, ich weiß nicht, glaube ich. Einsatzteam war Malte Bongers, der leider jetzt vor kurzem verstorben ist. Daher kenne ich hier unseren 2.0 Trucky, weil aus der Zeit ist unser Werner quasi schon mitgefahren. Das war 1992. Dann bin ich, glaube ich, 1993, weil nichts wurde besser, DTM-mäßig, also mit Plätzen war immer noch alles zu. Bin ich dann quasi für mich einfach so als Übergangsjahr bin ich eine Saison Porsche Carrera Cup gefahren, was aus meiner Wahrnehmung natürlich der totale Abstieg jetzt schon immer weiter war. Aber einfach nur, um offen zu halten, ob ne, die Zeit zu überbrücken, bis das sich eine neue Chance ergibt. Und dann ergab sich quasi die allerletzte Möglichkeit für 1993. Jetzt muss ich überlegen, 1993 wurde da schon STW gefahren. War das STW? Weil ja. Es geht eigentlich darum, es gab einen allerletzten Platz bei, was war das jetzt für eine Marke? Nissan. Okay. Ivan Capelli fuhr das Auto, also Ivan Capelli war gesetzt für das Auto Nummer 1 in Deutschland. Und der Platz für das Auto Nummer 2 war noch offen und sollte in einem Shootout quasi entschieden werden. In England waren die Autos relativ erfolgreich. Ein Fahrer in meiner Erinnerung war Keith O'Dor. Das ist derjenige, der in Deutschland dann irgendwann mal, ich glaube sogar mit meinem Freund Frank Wieler, tödlich verunglückt ist. Also die beiden waren irgendwie zusammen und Keith O'Dor verstarb an der Rennstrecke, ich meine in Berlin, glaube ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab eine Ausscheidung, also das heißt, wir wurden eingeladen, also ich wurde eingeladen, damit wurde eine Flamme wieder groß oder eine Hoffnung wieder groß. Pass auf, Werksvertrag, und zwar Nissan bis dahin überhaupt nicht auf dem Schirm, Fronttrieb, auf jeden Fall. Ja. Es wurde eingeladen zu einem Shootout, zu einer Testfahrt nach Netherton, England. Fürchterliches Wetter, Englisch, Regen ohne Ende, also das verzögerte sich und zögerte sich.
Eigentlich perfekte Bedingungen für dich, oder? Regen?
Theoretisch ja, aber es ist. Michael Bartels, Jürgen van Gaartsen, Otto Rensing waren quasi auserkoren auf diesem Platz. Dann, wie gesagt, verzögert sich unendlich aufgrund meiner Körpergröße, weil ich der Größte war, war die Reihenfolge, die fahrerische Reihenfolge, glaube, Bartels, van Gaartsen Rennen. Ich war jedenfalls immer der Letzte. Der van Gaartsen hat, glaube ich, angefangen. Van Gaartsen fährt raus, nee, anders, Bartels fängt an. Also irgendwann, Wetter, fürchterlich. Die wollten das Ganze schon abbrechen, abblasen und dann aber irgendwie sagten, ja, wir müssen aber jetzt irgendwie weiterkommen. Der Keith O'Dor fuhr eine Referenzrunde, also legte quasi vor. Michael Bartels übernahm das Auto und kam nicht wieder. Hat das Ding quasi ins Kiesbett gesetzt. Ist eigentlich bei einem Shootout, dass du sagst, okay,
Shootout.
Größter, also Michael Bartels war für mich der Gegner, Jürgen van Gaartsen, weiß ich jetzt gar nicht, den hatte ich, der war jetzt für mich nur Beiwerk. Ja. Aber für mich Konzentration war Michael Bartels und Michael Bartels Kiesbett, habe ich gesagt, okay, die Sache ist, jetzt brauchst du nur noch keinen Fehler machen. Also da ist die Geschichte eigentlich durch. Jürgen van Gaartsen, der Nächste, Kiesbett. Da habe ich gedacht, ja gut, den hat sie eh nicht am Plan, aber hat er sich auch erledigt. Ja, und dann war es allerdings dann schon so, mit den ganzen, also die hatten die Dinger immer voller Sand. Also die Mechaniker, die hatten natürlich schon Spaß in den Backen ohne Ende. Ne? Das hat die Motto, Bloody Germans, Bekloppte und so weiter. Jetzt hatte ich ein bisschen Vorteil durch diese England-Saison. Ich habe auch so ein bisschen, hat man mir schon öfter gesagt, so ein bisschen englischen Humor und so. Also ich kam mit den Jungs eigentlich gut aus, aber das nützt ja alles nicht. Ich kam ja fast nicht dran. Und dann haben sie so relativ widerwillig das Ding zum zweiten Mal entsandet und dann haben sie mich auf die Strecke gelassen und Wetter wurde eigentlich immer schlimmer. ja, und dann habe ich mich einfach nur bemüht, das Ding ganz zu lassen, bin aber dabei auch gleichzeitig, ich mag das jetzt gar nicht sagen, aber das war unverschämt viel schneller als Kies Odor. Also irgendwie so 3-4 Sekunden.
Okay.
Schneller als Kies Odor, also der Referenzfahrer. Ja. Und das Ding kam wieder zusammen an die Box. Ja. Damit wurde der erste Tag beendet. Wir gingen irgendwie ins Hotel, in so einen alten Pub mit Pappdeckel, dicken Wänden. Ich dusche, will runtergehen zum Essen und gehe bei Michael Bartels vorbei am Zimmer und will so klopfen. Und im Klopfen halte ich inne, weil werde ich leider Zeuge von einem Telefongespräch, weil die konnte ich mithören. Michael Bartels telefoniert mit seinem damaligen Manager, Keke Rosberg,
okay,
und erzählt ihm mit, ich glaube, der war am Weinen, also mit sehr belegter Stimme, und stell dir vor, was da passiert ist, und der hat uns so, also er hat uns so fertig gemacht, bla bla bla. Und dann war mir das peinlich, und dann habe ich mich weggedreht und bin gegangen. Und bin runtergegangen, habe mich da hingesetzt und weiß nicht, so gefühlte 20 Minuten später kam der Bartels, Michael Bartels auch runter. Und Michael Bartels war schon, den kannte ich ja schon lange. Und der hat sich schon immer ausgezeichnet, auch unter uns anderen, also mit dem Schneider, mit dem Bieler, mit dem Schumacher. In so Saunagesprächen haben wir ja die anderen dann so mehr oder weniger abgehandelt. Ne? Und Bartels war auch nur, ja, ja, der fährt mit, aber ist ja nie ein Gegner. Aber er hatte immer ein erstaunliches Selbstbewusstsein. Und das fanden wir alle gleichermaßen faszinierend. Also wie einer mit so einem Standing bei uns, ja, aber so einen Auftritt immerhin. Ja, und dem wurde er wieder gerecht. Da kommt er runter, also im Prinzip aufrecht ging das gar nicht, setzt sich da hin und machte, und als hätte der gerade eine Bestzeit gefahren. Und ich habe mich nur gewundert. Aber verstanden habe ich es nicht. Ja. Und mir war es auch egal, weil die ganze, also im Prinzip, ich bin da weggegangen an dem Abend, und die Mechaniker waren im Prinzip, die redeten mich an mit You are our man und we are mates und nice season, next year, und wir werden eine Menge Spaß haben und bla bla bla. Also für mich war das Ergebnis eigentlich besprochen. Nach der Leistung, nach dem Verhalten und so weiter. Ja, Michael Bartels, wie gesagt, der Abend ging zu Ende. Am nächsten Morgen wache ich auf. Und Keke Rosberg wurde begrüßt. Der ist über Nacht eingeflogen und nahm dann mit an dem nächsten Tag teil. Eigentlich war die ganze Sache schon beendet und sollte jetzt eigentlich nur noch das Ergebnis verkündet werden. Da sagten die ja, nee, aber das Wetter wäre ja schön, und dann können wir eigentlich noch ein paar Runden fahren. Bartels fängt an, fährt eine Rundzeit im Trocken, kommt wieder, Van Garzen fährt und hat einen Motorschaden. Also damit war es zu Ende. Okay. Ich bin gar nicht mehr ins Auto gekommen.
Okay.
Und dann kommt die feierliche Bekanntgabe mit diesem Typ, mit diesem Carlos Ghosn, den sie jetzt neulich da in der Presse, der Renault-Oberste, der war damals, war das okay, der Nissan-Chef.
Ach Quatsch, okay.
Der war da, also deswegen, Rosberg, oder waren die höchsten Tiere waren da vor Ort, die haben das alles miterlebt. Und dann wurde verkündet, ohne auch Absprache, ohne Vorbereitung, also ohne einen Hinweis oder was. Ich saß da und habe so gedacht, ne, so, die rufen dich jetzt so nach vorne und dann wirst du da gefeiert. Ne, dann ruft der Michael Bartels nach vorne und dann hält da irgendeiner einen Kommentar und sagt, ja, und dann herausragend, und die Rundenzeit wäre so toll gewesen, und dann auch die Tatsache, dass er ja mit Steffi Graf befreundet ist und allein vom Marketing her, also super und so weiter und super und klasse und super. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zu Ende gegangen ist. Ich weiß jedenfalls, dass ich im Flugzeug auf dem Heimweg gesessen habe und habe gesagt, pass auf, das ist nicht mehr mein Sport. Also wenn es jetzt darum geht, nach dieser Leistung, nach diesem Erlebnis, jetzt diesen Typen zu nehmen und dann zu verkaufen, wie toll das alles war, und auch wegen der Freunde und so weiter. Ich so, pass auf, ist das nicht mehr meine Welt.
Ja, kann verstehen, ja.
In diesem Augenblick in dem Flugflieger habe ich die Entscheidung getroffen, das war's. Ende aus Mickey Mouse. Und bin nach Hause gekommen und hab aufgehört. Und ich war so angepisst, dass ich glaube, 10 Jahre lang keine Rennstrecke mehr einen Fuß drauf gesetzt habe. Also aus Ekel oder aus Ablehnung. Ja, aus und da kam mir alles das natürlich auch noch hoch, was mir sonst am Rande auch hochgekommen ist. Ich meine, es gibt ja immer Leute, die du triffst, wo du sagst, ja, okay, bleib du mir doch weg, oder jetzt muss, weißt du, so dieses, du bist ja eigentlich ja ständig nur Klinkenputzer, du bist ja Vertreter, du musst ja immer nur lieb und immer nur ja sagen und so weiter. War immer so. Mhm. Und in diesem Moment habe ich gedacht, pass auf, nie mehr. Nie mehr. In dieser Phalanx willst du gar nichts mehr mit zu tun haben. Alles Idioten, und da hast du nichts mehr mit zu tun. Und dann bin ich gegangen. Und dann habe ich mir nur überlegt, was ich mache, und bin Gott sei Dank drauf gekommen, eine Indoor-Kartbahn zu machen.
Unglaublich. Wann hast du die aufgemacht?
1994, Oktober. 15. Oktober 1994.
Und du hast den Megaschwung natürlich mit Michael Schumacher mitgenommen, ne? Wo jeder auf einmal auch.
Ah ja, und ich habe tatsächlich meine Kartbahn.
Ich war Michael Schumacher, aber.
Meine Kartbahn, also ich habe die erste die erste genehmigte, zugelassene Indoor-Kartbahn in Deutschland, eigentlich glaube ich in Europa eröffnet, also also genehmigt, sodass du die durchbetreiben konntest. Es gab einen Vorreiter, mein Kumpel und früherer Kollege Frank Jelinski, hatte als erster eine Kartbahn in Deutschland, aber in der Messehalle. Das heißt, er hatte unter diesem Messekonzept, wo du quasi 3 Monate was machen darfst, aber dann musst du wieder ausräumen und musst den Ort wechseln. Ja, und dann hast du quasi so eine fliegende Bau, also gibt es eine bestimmte Genehmigung, was eigentlich keine Ich ist. Mhm. Und ich bin also quasi als erstes dann den harten, steinigen Weg gegangen und habe quasi komplett durchgenehmigt, was sehr lange und sehr aufwendig war und hatte damit tatsächlich auch die erste Kartbahn. Es gab damals ein ONS, also was heute DMSB ist, gab es eine Strecke, Abnahmeprotokolle haben die irgendwann mal eingeführt. Ich habe 001, also ich habe die allererste Strecke, ja.
Für Kartbahn. Was, das finde ich jetzt interessant, weil das ist natürlich so, unser eins auch immer wieder mal irgendwie Motorsport betreiben kann. Was zeichnet eine gute Kartbahn aus?
Die einen sehen so, die anderen sehen so, aber ganz einfach, wie eine gute Rennserie. Es muss competitive sein. Es muss im Grunde genommen, wenn du in eine Leihkartbahn gehst, da stehen 10 Fahrzeuge, dann muss doch logisch sein, dass wenn du dann Rennen fahren willst, dass du, egal welches Kart du kriegst, damit eine Chance hast.
Ja, das ist nämlich immer das Problem, oder?
Ja, aber das war mein Steckenpferd. Ich habe mit dem Ergebnis, wie ich es gemacht habe, weil viele kommen ja erst gar nicht darauf, wie man es überhaupt macht. Weil dann sagt der eine, ja gut, überall neue Reifen drauf, überall neue Motoren drauf, kannst du ja gar nicht machen. Leihkartbetrieb beinhaltet ja, da setze ich in das eine Kart, setze ich einen guten Fahrer, in das nächste setze ich einer rein, der fährt erstmal dreimal gegen die Wände. Also das heißt, du hast ja vom Reifenverschleiß, vom Motor, Unterschied vom Motorverschleiß, vom Rahmenschaden, du hast ja alles. So, wenn du das jetzt ausgleichen willst, wie machst du das? Als Pragmatiker ganz einfach. Ich bin alle Karts vor jeden Tag, vor jedem Wettbewerb gefahren, gegeneinander, und habe die zueinander so eingestellt, im Prinzip immer auf das Schlechteste, was am wenigsten kann, was der die anderen hingestellt. Ich hatte jahrelang den Ruf, dass wir die einzige Kartbahn sind, die das gewährleisten. Die haben, wie immer, du hast ja nicht nur Freunde, wir hatten auch viele.
Ne, die aber hast du dir mal eine Zeit lang aus dem Boden geschossen.
Ja, genau. Und du hast ja viele Gegner, die dann sagen, ja, aber der ist besser. Ich habe immer gesagt, die können sagen, was sie wollen. Am Ende kommen die immer alle wieder. Und dann habe ich, und das ist ja auch so typisch im Leben. Es gibt ja viele Leute, die versuchen dadurch die eigene Leistung zu verbessern, indem sie andere schlecht machen. Ich habe die anderen immer hochleben lassen und habe gesagt, wenn mir einer gesagt hat, ja, aber da gibt es eine Kartbahn in Hilden oder in Wuppertal, oder so, ja, ich habe gesagt, ja, super Kartbahn, musst du unbedingt ausprobieren. Und habe hinten zu meinen Leuten immer gesagt, pass auf, der kommt eh wieder.
Ja. Okay.
Und so war es letztlich, Gott sei Dank. Also irgendwas. Ich glaube, ich habe ein bisschen was richtig gemacht. Wahrscheinlich nicht alles, aber ich war stets bemüht.
Klingt auf jeden Fall gut. Kann man heute noch aus einer Leihkart-Erfahrung heraus eine große Motorsportkarriere starten? Hast du sowas mal erlebt bei dir?
Ja, absolut. Mehrere. Also,
wer ist da gefahren?
Timo Bernhard ist bei mir die allerersten Runden gefahren. Timo Bernhard war im RS Speedworld Indoor-Kart-Team. Einer von 10. Ich habe 10 Jungs. Also die ONS hat damals eine Indoor-Kart-Meisterschaft. Also so wie die sich in alles einschalten, so wie heute in Sim-Racing, ja, haben sich natürlich dann auch irgendwie versucht, Indoor-Karting kann nicht ohne sie stattfinden. Und dann haben die im Prinzip eine Indoor-Meisterschaft ausgeschrieben. Und da habe ich quasi mit meiner Vorgeschichte als ehemaliger halbwegs professioneller Rennfahrer bin ich das ganz anders angegangen als alle anderen. Ich habe im Prinzip 10 Anzüge machen lassen, habe 10 Jungs ausgeguckt und habe gesagt, und da war ein 35-jähriger Installateur dabei, da war so ein Werbefuzzi dabei, aber einfach Jungs, die gut Kart fanden, nach meinem dafür. Und da war Marcel Lassee dabei, ich weiß nicht, wer sich auskennt im Motorsport. Marcel Lassee war eine Nachwuchshoffnung, der ist bei Jordan, hat der Formel 1 getestet später. Der hat bei mir, der war in diesem Team, also Marcel Lassee und Timo Bernhard waren die zwei, die man heute noch nachverfolgen kann und weiß, was aus ihnen geworden war.
Team aufgestellt von deinen Kunden, also aus Kunden.
Ich habe eine eigene Mannschaft an den Start gebracht, die fuhr dann unter RS Speedworld Indoor-Kart-Team. Und da war im Prinzip, einer hieß Timo Bernhard und der andere war Marcel Lassee. Die anderen, die kennst du jetzt auch, aber die beiden. Und aus denen ist beiden.
Der, Timo also Bernhard ist die Rekordrunde auf der Nordschleife gefahren.
Timo Bernhard ist Sportwagen-Weltmeister.
Ne? Also ich meine, fassbare Karriere hingelegt. Ne?
Deswegen, wie gesagt, witzig, ich habe den Timo damals, das war ein kleiner Knirps, aber den habe ich in Erinnerung gehalten und der war total ambitioniert. Der kam ja aus Saarbrücken. Der kam extra zu uns.
Mit seinem Vater
interviewt. Ja, aber der kam zu uns nach Neuss hier nach Kars, und ne, um daran teilzunehmen. Der hat sich bei mir quasi vor, also okay. der muss wohl gewusst haben, dass es mich gibt, dass es die Kartbahn gibt, dass ich das so mache, wie ich es gemacht habe. Mhm. Und das, also der hat sich quasi da vorgestellt. Aber so ein bisschen so die Geschichte. Ja. Also da hat es wirklich tatsächlich so Leute gegeben. Und da hat es einige Leute gegeben, die hätten es auch weitergebracht, aber das sind dann wieder andere Geschichten. Aber da gab es tatsächlich, und das wird sicherlich heute auch, also das, ich bin davon überzeugt, das kann immer passieren. Ist ja egal, wo du jemandem die erste Möglichkeit gibst.
Ja, klar,
wenn der gut ist, wenn der ambitioniert ist, da siehst du es sehr
früh. Technik ist immer die gleiche.
Nein, und ich bin auch ein Vertreter dafür, dass eine Indoor-Kartbahn, wenn sie denn so, also so wie ich das gesehen habe, glaube ich, und da diskutiere ich heute noch mit vielen Leuten darüber, auch mit Leuten, die andere Meisterschaften bedienen oder ausrichten, dass man das so und so machen müsste aus den und den Gründen. Und das ist egal, ob du mit Autos, mit M3s, mit Go-Karts, mit was auch immer. Das Wichtigste ist doch, dass du Competition, Wettbewerbs herstellst. Und das setzt voraus, dass die Fahrzeuge, dass es ein Reglement gibt. Das muss für alle möglichst eng und gleich sein. Du willst doch den besten Fahrer küren. Und nicht jetzt den, der das meiste Geld hat oder der die dicksten Reifen drauf macht oder der am besten betrügt.
Das ist
also, und das ist doch eigentlich ein ganz simples und einfaches Grundkonzept. Und das geht in der Indoor-Kartbahn los und hört in der Formel 1 auf.
Wäre das für dich egal, ob es Elektro-Karts sind oder diese gasbetriebenen
Verbrennungskarts? Ja. Absolut, die müssen einfach nur
gleich laufen.
Gleich, also ne, du musst einfach nur, wenn du in eins von 10 einsteigst, musst du wissen, dass das nicht das Schlechte und das andere das Gute ist, sondern du musst mit jedem gewinnen können. Dann ist das Kriterium für mich, dass das in Ordnung ist. Und jetzt kümmern wir uns über Gas, Motoren und Elektro und so weiter.
Nein, machen wir nicht.
In andere Richtung, aber...
Jetzt gar nicht aufreißen.
Nein.
Genau. Okay. So, und jetzt müssen wir nochmal zurückkommen auf diese Saison. Tourenwagen Classics. Wie war das für dich? Ich meine, wir haben ja schon mal während der Saison drüber gesprochen. Du warst zurück im alten M3. Und was mich viel mehr interessiert als dein fahrerisches Können, was du in jedem Rennen an den Tag gelegt hast, ist die Vorbereitung zwischen den Rennen. Weil ich glaube, du hast es schon sehr ernst genommen. Je mehr sich das zugespitzt hat mit Chris Nissen, desto ernster wurde eigentlich die ganze Situation. Du hast richtig tatsächlich dich physisch darauf vorbereitet, oder? Auf die Rennen und...
Ja gut, ich meine im Grunde genommen, ich stehe dazu, das habe ich schon in den verschiedensten auch Interviews gesagt, also entweder oder, schwarz oder weiß,
ja.
Barfuß oder Lackschuh. Also wenn ich das mache, dann mache ich es richtig oder ich lasse es. Mhm. Und ich meine, ich bin ja im Grunde genommen, ich habe das eben schon mal zitiert, wie die Jungfrau zum Kind, bei meinem Vater, bei Kartsport, bei allem dem, was jetzt erzählt worden ist, bin ich auch hierzu gekommen. Ich bin im Grunde genommen vollkommen unbedarft an einem Märzwochenende mit einem Freund, mit meinem Cabrio durch die Eifel gedüst. Wir wollten irgendwo in Richtung Luxemburg fahren und haben aus welchen unerklärlichen, zufälligen Gründen gesagt, ach so, Hunger, hast du auch Hunger? Ja, Nürburgring. American Diner, Hamburger. So, wir da angefahren und beim Durchfahren durch Nürburgring habe ich irgendwie Geräusche vernommen und habe gedacht, irgendwo ist hier los. Da sollen wir mal ins Fahrerlager fahren. Und da ich schon mein Leben lang immer dreist war, einfach in jedes Fahrerlager reinfahren und auch immer reingekommen bin mit irgendwelchen Vorgaben oder vielleicht auch nur wegen meinem kleinen Helmaufkleber vorne in der Scheibe. Ich weiß nicht, ich wurde jedenfalls immer durchgelassen. Sind wir da hochgefahren und da fuhren alte Rennautos. So, dann gucke ich so ein bisschen, steige da aus, laufe ich Harald Groß in die Arme und Chris Nissen war, ich glaube, einer von den beiden war der Erste. Also der Kreis scheint ja sich immer wieder zu schließen. Ja, was macht ihr denn hier? Ja, Autos, bla bla bla. Ich hatte so ganz lose am Rande schon mal ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher über mein altes Diebels-Auto quasi mitbekommen, dass da irgendwas ist mit alten Rennautos, weil dieses Weber-Diebels-Auto, der da mitfährt, der ist mir schon mal aufgefallen. Ich weiß nicht mehr wo und wie. Und ich habe dann auch in Erinnerung, dass ich schon mal irgendwie so ein Gedanke, vielleicht bei irgendeiner Überlegung, ja, vielleicht könnte man den ja auch mal, ne, oder mal treffen oder mal, wäre ja mal lustig, oder den mal kennenlernen oder was der, vielleicht ist das ja mein Auto oder so. Ja, dann bin ich den da in den Weg gelaufen, dann habe ich, glaube ich, auch ziemlich unmittelbar den Ralf Bahr irgendwie neben mir stehen gehabt. Ich weiß nicht mehr warum, ob jetzt der eine, guck mal, da ist der und der und der. Also wir haben uns irgendwie bekannt gemacht oder kurz unterhalten. Und ich meine, der Ralf Bahr hätte mich auch, das muss ja so, und ich meine, der Ralf Bahr hätte dann auch gesagt, hast du Telefon, sag mir mal deine Telefonnummer. Und dann, ja gut, was willst du, meine Telefonnummer, hier hast du es. So, und dann bin ich, und dann habe ich noch ein bisschen rumgeguckt und dann habe ich gesagt, so Rainer, mein Freund, komm, lass uns wieder abhauen. So, und dann wieder ins Auto, dann sind wir letztlich zu dem Diner erst gefahren, weil wir sind dann auf dem Weg dahin schon vorher abgebogen, weil wir welche Geräusche hören. Dann sind wir da hingefahren, Hamburger bestellt und ich hatte so gerade den letzten Bissen, wollte den wegschmeißen und und wir hatten schon gesagt, ja, dann fahren wir jetzt los und dann sind wir dann und dann da und da und gucken wir hier noch. Und dann geht mein Telefon. Mein Telefon. Ja, hallo? Ja, Ralf Bahr. Ich sag, wer? Ralf Bahr. Ich konnte mir den ja gar nicht von da. Ja, wir haben noch eben und so. Ach so, sag ich, ja. Ja, er hätte jetzt hier jemand und da wäre jemand, der wird mich jetzt wahnsinnig gerne kennenlernen, ob ich nochmal zurückkommen könnte. Und ich meine, ganz ehrlich, habe ich zu ihm auch einer gesagt, das ist kein Koller. Ich sage, dann habe ich so ein bisschen auf kompliziert. Ja, wir sind aber schon unterwegs, da muss ich jetzt extra rumdrehen und ne, also bla bla bla, also ne, lustlos, der soll mich da in Ruhe lassen. Ja, okay, dann drehe ich jetzt nochmal rum und komme den ganzen Weg zurück. So, weißt du, und bin dann eben dann am Vorbeifahren da reingefahren. Ja, und dann bin ich da reingegangen. Ich sag, was soll ich? Ja, hier sowieso. Und dann sagt er, hier ist der Sebastian Küppers. Und dann habe ich mir das angehört. Hat der Sebastian Küppers mir erzählt, dass er wüsste, wer ich bin. Ja, ist auch schön. Ich habe ja nicht, wer du bist. Ja, und er wäre auch aus der Gegend und wäre auch früher auf meiner Kartbahn gewesen. Und dann bin ich hellhörig geworden. Ja, aus Büderich. Und dann hat er mir irgendwie so erzählt, als kleiner Junge, als derjenige, der jetzt die Kartbahn von mir übernommen hat und macht, er ist im Prinzip, die sind gleich alt. Und der war 14. Und deswegen vergleiche ich das immer in meinem Kopf. War das so eine kleine Verknüpfung, wenn ich gesagt habe, oder als er gesagt hat, ja, er hätte dann schon als kleiner Junge, wäre er oft auf meiner Kartbahn gewesen. Und da hätte es auch eine Situation gegeben, da hätte er mich angesprochen und so ganz anbetungsvoll. Und wie ist es denn und mit Rennen? Und da hätte ich irgendwie so ganz abweisend zu ihm gesagt, jetzt kann ich mir in Ruhe und das interessiert mich alles gar nicht und so weiter. Da war mir natürlich in dem Moment ein bisschen peinlich. Er war mir jetzt in dem Moment natürlich ein bisschen peinlich und da habe ich auch versucht, ich habe es halbwegs hingekriegt oder scheinbar ja, das zu relativieren und habe dann auch, wobei es auch sicherlich so war, habe ihm erklärt, pass auf, ich habe damals mit Motorsport abgeschlossen. Motorsport hat mich tatsächlich angekotzt und jeder, der mich darauf angesprochen hat, war ich jetzt nicht begeistert. Ich meine, der konnte ja nichts dafür und sollte auch nicht so sein, aber ich habe das schon sehr weit von mir in der Art, die hatte er nicht so erwartet und die war dann sicherlich auch so ein bisschen rough oder rüde. Ja, so sind wir jedenfalls ins Gespräch gekommen und irgendwie haben wir uns, glaube ich, verabschiedet mit dem Wort, ja, der wäre ja ganz in der Nähe und hätte eine Firma und ich könnte ja mal samstags vorbeikommen. Ja gut, und dann bin ich vorbeigekommen, dann habe ich das ja alles so gesehen und ja, und daraus hat sich das dann entwickelt. Dann sind wir, glaube ich, auseinandergegangen mit dem Versprechen oder mit dem Plan. Ja, achso, er hatte ein Auto mit das Auto, mit dem ich mal 24 Stunden in Nürburgring gewonnen habe, wäre da, ein Kunde hätte das gekauft und jetzt irgendwie wäre ja schön, und ob ich jetzt mit dem da vielleicht schon ein bisschen fahre. Ja, ich sage, ich überlege mal und können wir ja gucken. Ja, und so ist die ganze Geschichte eigentlich erst in Gang gekommen. Dann habe ich mich da auch immer noch so ein bisschen reingedacht und habe gedacht, ja gut, wenn ich das mache, möchte ich irgendwas machen, was man messen kann. Also ne, wo ich jetzt, also mit irgendeinem Wettbewerbsgedanken, wo ich am Ende ein Ergebnis habe und irgendwie mich darauf konzentrieren kann, dass es dazu kommt und dass ich mich dafür dann einsetzen kann. Weil wenn, dann will ich das richtig machen oder sonst lassen wir das Ganze wieder. Ja, dann haben wir das im Prinzip so angefangen. Wie gesagt, dann hat sich das alles mit Corona bis zum Salzburgring ja verzögert. Dann sind wir zum Salzburgring hin, eigentlich mit vielen guten Vorsätzen, was wir alles machen wollten und aussortieren wollten und so weiter, was aber letztlich mehr oder weniger alles nicht stattgefunden hat. Wir sind eigentlich relativ unvorbereitet, wenn ich das jetzt so sagen darf, zum Salzburgring gekommen. Und ich bin ins Auto, habe ich eben schon mal gesagt, eine Runde gefahren, bin wieder rausgekommen und habe gesagt, da ist aber ganz schön wild und ich habe hier Angst, die gerade hochzufahren, ich mache mir in die Hose. Dann habe ich aber eben schon mal gesagt, habe ich gedacht, ja gut, fahre aber nochmal eine Runde und guck mal, ob du jetzt aussteigst, dann ist eh zu Ende oder ob du jetzt vielleicht nochmal versuchst. Hatte dann allerdings schon, wenn du mich eben gefragt hast, mit dem her, hatte schon so ein bisschen mit dem zu tun, weil ich so parallel angefangen hatte. Ich hatte mir einen Simulator gekauft, das ist eine andere Geschichte mit meinem Freund Frank Wieler. Und an diesem Simulator-Training habe ich verschiedene Situationen, wo ich früher gesagt hätte, pass auf, unfahrbar geht gar nicht. Also mit Setups, die dann so wild übersteuernd waren, da hat er gesagt, pass auf, mach weg, müssen wir Setup machen. Aber die richtig guten Leute fuhren damit. Also ich wusste, dass es Leute gibt, die sensationell gut sind mit dem, was sie tun und fuhren mit diesem Teil, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht. Und mit diesem Gedanken bin ich dann wieder zurück ins Auto und gesagt, okay, komm, lass uns das doch nochmal probieren. Weil vielleicht ist das ja so ein Setup, ne, dass man da doch mehr rausholen kann, als das, was ich jetzt feststelle und meine ersten Gefühle mir sagen. Ja, dann bin ich, wie gesagt, rausgefahren, bin wieder reingekommen, war Trainingsschnellster. Das Wochenende zum Ende. Ich habe das Rennen gewonnen, Samstag, so war das Sonntagsrennen. Da haben wir hatten wir auch so ein bisschen Meinungsverschiedenheit. Weil ich habe nach dem Rennen gesagt, pass auf, also sei mir nicht böse, aber ich schätze jetzt diese Leistung mit dem Gewinn, so sehr ich mich gefreut, ich habe geweint, ich hatte Tränen, das war total geil und so weiter. Aber ich wusste genau, dass das mit diesem Auto im Trocknen auf gar keinen Fall reproduzierbar war. Und ich kenne natürlich aus meinem langen Leben und aus meiner langen Erfahrung die Erwartungshaltung, die von Leuten, die außen stehen, und das einfach nur konsumieren und sagen, ja gut, der hat jetzt gewonnen. Ja gut, wenn er einmal gewinnt, kann er wieder gewinnen. Ich wusste, mit dem Auto kannst du, das war wem auch immer und was auch immer geschuldet, das war herausragend, extra, speziell, aber das geht morgen nicht mehr. Und ich habe an dem Abend, weiß ich noch, unter anderem gesagt, also lass uns das Rennen morgen wegen mir gerne als Trainingsrennen, ich fahre das, aber lass uns das nicht so richtig ernsthaft als Rennen. Und dann haben die alle angeguckt und so ungefähr also, behandelt, wie nach dem Motto, ach so, jetzt hast du einmal glücklicherweise gewonnen, ich will schon wieder kneifen, so stehen lassen. Wie gesagt, das haben wir später dann aufgeklärt, aber so war das erste Wochenende. Aber mit diesem Sieg und mit den Möglichkeiten, mit dem, und jetzt bin ich ein bisschen schroff am Anfang, weil ich habe gesagt, da sind so viele Sachen, ich wollte ja aussteigen. Und mit dem Auto zu gewinnen, habe ich gesagt, ja gut, da muss ja mehr drin sein. Ne? Wenn der jetzt nur halbwegs fährt, dann muss ja sensationell werden. Und so ging dann die Saison los und so habe ich mich dann tatsächlich auch da reingefuchst. Also ich habe dann tatsächlich, ich bin eh die letzten Jahre viel Rennrad gefahren, aber ich habe da so eine Steigung, wo es so ein Berg, wo ich dann im Prinzip alle drei Wochen mal gesagt habe, okay, jetzt fährst du mal da hoch. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ach so, und dann habe ich festgestellt, wie anstrengend das wieder war. Also auch an dem Sonntag und überhaupt. Und dachte ich, pass auf, das geht jetzt nicht so. Also wenn, dann muss das richtig sein. Und dann bin ich im Prinzip jeden Tag den Berg da dreimal rauf und runter gefahren. Ne? So, also jetzt übertragen. Also dann hat mich wirklich der Ehrgeiz gepackt und dann habe ich wirklich wahrscheinlich verhältnismäßig, ich habe auch die Zeit dafür gehabt und das war dann gleichzeitig Motivation und optimaler Zeitvertreib und auch für meine Gesundheit, die hat ja darunter wahrscheinlich eher Vorteile als sie gelitten. Ja, und dann bin ich das so angegangen und dann sind wir halt in die Rennen und dann war das nächste Rennen, ich glaube, Nürburgring, OBP, da bin ich dann zusammen mit dem Schmicki gefahren. Und ich glaube, wir haben ja von Anfang, also der erste Lauf in Salzburg, der zählte ja dann leider gar nicht so weit. Also der war ja super, aber war ja für nichts gut in der Wertung. Dann fing ja erst das nächste Rennen an. Aber ich glaube, dann am Nürburgring habe ich auch samstags gewonnen in dem Ära-Rennen und das andere Rennen sonntags ist der Schmicki, glaube ich, gefahren. Wie gesagt, und dann kam Lausitzring, war sensationell. Gut, dann kam Assen und nochmal Nürburgring und wie gesagt. Aber dann war die Saison eigentlich total super. Wie gesagt, ich habe das Ganze dann eigentlich so, ich könnte jetzt fast sagen, ich habe für mich selber Rennfahrer gespielt. Ich habe das so genommen, als wenn es ganz ernst wäre und als wenn es da um Leben und Tod und um die Meisterschaft. Wobei, wie gesagt, ich wäre auch jederzeit auch zurückgetreten. Wenn ich jetzt sage, ich mache das, dann mache ich das. Und wenn ich das mache, kann ich das nur so. Ich kann nur Vollgas. Ich meine, da waren ja auch so Situationen dabei, wie die Startrunde am Lausitzring, wo ich dann im Prinzip da mal die Leitplanke geküsst habe. Ich meine, das ist auch verrückt. Ich meine, ich habe ja die ganze Saison vorher mitbekommen. Und wenn der da, was weiß ich, wenn der Marc über ein Steinchen gefahren ist, da kam der schon mit gedecktem Hemd im Haupt, oh, ich bin über ein Steinchen gefahren, tut mir unheimlich leid und hoffentlich ist da nichts passiert. Weißt du? Ich sag's ja keinem, aber so bin ich. Ich meine, ich habe ganz wenig Schäden in meinem Leben produziert, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich das Ding jetzt ganz lasse oder kaputt fahre. Ich kann mich erinnern, dass irgendeiner, du oder jemand anders mich gefragt hat, aber mit den alten Autos und wie vorsichtig.
Das war ich nicht.
Sicher, also ehrlich, da sage ich, was eine doofe Frage. Pass auf, dann muss er kein Rennauto werden. Ja. Also natürlich willst du, ich meine, wenn du gewinnen willst, brauchst du ein intaktes Auto. So einfach ist das. Also ich will gewinnen, also will ich dieses Auto auch am Stück ins Ziel bringen. Wenn er zwischendurch mal nicht so immer funktioniert oder wenn du, ne, ich meine, ich musste am Lausitzring in der ersten Runde an dem Fühler dranbleiben. Also ich habe so früh Gas gegeben, ich habe aber auch nicht einmal gezuckt. Ich meine, ich habe dann irgendwann 3 Zentimeter vor oder ein Zehntel oder 2 Zehntel vor gewusst, wenn du jetzt nicht lupfst, dann wird halt eng. Aber ich habe nicht gelupft. Und da habe ich auch nie drüber nachgedacht. Aber das Schöne, und das war das Geile auch an der Saison, ich meine, ich weiß ja, wie das vorher, wie gesagt, deswegen der Marc nämlich so, oder das war jetzt nur ein Beispiel, ich habe nicht einmal so gedacht, aber auch kein anderer hat so gedacht. Also ich meine, wir haben ja richtig
Blech
das letztlich im Ergebnis ja, ja. auch verarbeitet. Und es kam ja nicht einmal im Ansatz auch nur irgendwie, ja, aber, ne, so, sondern wir, das war ja, das war geil, weil wir waren im Prinzip eine Mannschaft. Wir haben gesehen, was geht. Und jeder hat gesagt, pass auf, wenn das geht, wollen wir das haben. Und wenn das dann kostet, kostet das dann. Ja, ich hoffe, dass die das so sehen wie ich, also nicht, dass die Welt um mich herum das genauso sieht wie ich oder wie mein Team das dann vielleicht auch plötzlich gesehen hat. Weil das hat, ich meine, das soll ja nicht so sein. Und das soll jetzt auch nicht heißen, ne? Der fährt jetzt wie den Scheiß, das heißt nicht. Sondern ich habe deswegen, die professionelle Ansage ist ja, wenn du to finish first, you first have to finish. Und so ist es dann tatsächlich, hat es sich entwickelt im Laufe der Saison. Und das war geil. Also das war einfach, ja, geil.
Absolut, eine mega Show. Wirklich, bei dir sieht man einmal Vollblut-Racer, immer Vollblut-Racer. Und das freut mich irgendwie, dass du dabei bist.
Wundert mich ja, dass das jetzt wieder so ist, weil ich hatte das mal sehr unter Kontrolle und habe auch gedacht, das kommt nie mehr auf.
Sensationell, ne?
Aber das ist halt jetzt, warum auch immer, aber ist halt jetzt scheinbar, oder nicht scheinbar, sondern ist halt jetzt irgendwie dieses Jahr tatsächlich passiert. Also ich war dem Virus wohl doch noch nicht ganz los.
Nee, ich glaube auch nicht. Also wenn man dich die Saison gesehen hat, und du jedes Mal, wenn man dich ansprechen wollte, warst du irgendwie an irgendeinem iPad zu Gange, um deine Rundenzeit zu analysieren. Das hat mich auch schon alleine fasziniert, irgendwie diese langweiligen Kurven zu analysieren. Aber bitte, gut, so ist ja jeder hat sein Hobby. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Die letzten 50 Liter Sprit, die weltberühmte 50 Liter Sprit-Frage. Mal angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es?
Was denn, Diesel oder Benzin?
Sprit, ganz egal. Ganz, von mir aus auch eine Elektroladung.
In dem Mercedes vom Hamilton.
Im Formel 1 Mercedes? Ja, sicher. Im aktuellen?
Absolut. Aber ja, wegen mir auch im 92er Benz, aber auf jeden Fall in dem Formel 1.
Auf welcher Strecke?
Welcher Strecke ist mir eigentlich wurscht, aber von mir ist Spa.
Ja. Spa ist
also Spa. Also sagen wir Spa, weil es ist ja auch nicht so weit zu fahren dahin und. Okay. Bin ja auch faul, ökonomisch.
Okay, Otto Rensing, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, gerne. Mir auch.
Beeindruckend, oder? Das war Otto Rensing und ich hoffe auch dieses Jahr wieder auf viele spannende Duelle bei den Tourenwagen Classics. Ein paar Onboard-Videos mit Otto am Steuer des E30 M3 findet ihr, wie gesagt, auch auf meinem YouTube-Kanal. Und es lohnt sich auch, wenn ihr schon bei YouTube seid, die Formel 3 Regenschlacht gegen Michael Schumacher auf dem Nürburgring nochmal anzuschauen. Und es lohnt sich vor allem auch wieder nächste Woche hier einzuschalten in der alten Schule. Bis dahin, bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.